Liebe Anwesende, liebe Interessenten an diesem Vortrag, ich darf Sie im Namen des Johannes Kepler Zweiges Linz sehr herzlich zu diesem Vortrag begrüßen. Einführung in die Anthroposophie, zweiter Teil. Ein Teil hat schon stattgefunden im November vergangenen Jahres. Und auch dieser erste Teil wurde von Herrn Dr. Wolfgang Peter bestritten, also eingeführt. Dr. Wolfgang Peter kommt aus Wien. Er ist sehr vielseitig. Er ist Doktor der Chemie und unterrichtet an der Universität in Wien und an der Waldorfschule. Und sein Spezialgebiet ist die
Quantenchemie. Spezieller Bereich davon.
Ja.
Quantenphysik ist ein bisschen bekannter, aber Quantenchemie ist die Anwendung der Quantenphysik auf chemische Vorgänge.
Ja, danke, weil wie ich das heute gehört habe, habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, hat sich da jemand verhört oder so, weil das kenne ich nicht. Okay. Dr. Wolfgang Peter ist jemand, außerdem hat er eine Schule für Sprachgestaltung und ist Regisseur der Mysteriendramen Rudolf Steiners. Es gibt 4 solche Mysteriendramen, 2 haben wir schon gesehen, auch in Linz, es gibt natürlich in Wien und in ganz Österreich und also überall auch, bis nach Slowenien, glaube ich,
oder Kroatien. Ja, Slowenien waren wir und Kroatien auch, ja. Kroatien am Geburtsort Rudolf Steiners hatten wir jetzt vor 2 Wochen die Premiere des dritten Dramas.
Ja.
Also ist im Laufen.
Ja. Das ist was sehr, sehr Schönes und wir freuen uns immer, wenn es die gibt. Es wird sie auch in Linz geben im Herbst und das dritte Drama dann. Und man sieht, sie haben auch andere Stücke wie Faust oder auch Nestroy-Stücke. Also es gibt ganz vieles, was dort gemacht wird von dieser Schauspielgruppe. Und Herr Dr. Peter ist auch sehr versiert in der Anthroposophie und kann sie aber den Menschen auch so nahe bringen, dass auch die was verstehen, die das erste Mal vielleicht hören. Ja. Und mit seiner Begeisterung bringt er das auch sehr gut, wirklich uns nahe. Und ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind.
Gerne.
Und wünsche uns einen sehr erhebenden Vortrag.
Danke. Danke. Vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Jetzt bin ich im Stress, jetzt muss ich das alles erfüllen. Aber ich werde mich bemühen. Kommen Sie noch bitte. Platz haben Sie da noch. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich. Ich freue mich sehr, wieder hier in Linz zu sein. Das ist schon fast so die zweite Heimat. Es ist immer schön herzukommen. Na, macht mir wirklich viel Freude. Wir hatten, wie Sie schon hörten, im November einen ersten Einführungsvortrag. Und da ging es ein bisschen darum, die menschliche Individualität und um seine leibliche Grundlage. Also das heißt, ich habe versucht herauszuarbeiten, dass der Mensch natürlich einen Leib, einen Körper hat, das kennen wir, den können wir angreifen, aber da drinnen steckt vielleicht noch etwas anderes, etwas Geistiges. Das Ich des Menschen, die Individualität des Menschen, das, wodurch der Mensch eigentlich fähig ist, an sich selbst zu arbeiten, sich selbst weiterzuentwickeln, aus eigener Kraft weiterzuentwickeln. Bitte kommen Sie weiter. Dieses Ich als ein geistiges Zentrum des Menschen ist eine ungeheure Schöpferkraft in Wahrheit, auch wenn wir uns dessen vielleicht im Alltagsleben gar nicht so bewusst sind. Aber wir sind eigentlich gerade Mensch dadurch und unterscheiden uns dadurch bis zu einem gewissen Grad von den Tieren, die dieses Ich, dieses eigenständige, individuelle Ich nicht haben. Sie haben aber sehr wohl, sie haben Empfindungen, sie haben Lebenskräfte in sich, das alles haben sie. Sie haben eine gewisse Art von Bewusstsein, auch das sich aber vom Bewusstsein des Menschen doch deutlich unterscheidet. Und wenn Sie sagen, ja, woher kann man denn das wissen und was haben wir schon drinsteckt in einem Tier? Naja, in gewisser Weise stecken wir auch drinnen, weil wir tragen Tierisches eben auch in uns. Aber wir haben halt noch etwas Zusätzliches und weil wir diese Kräfte, die das Tier in sich hat, bis zu einem gewissen Grad in einem, sage ich mal, gelinderten Grade in uns haben, können wir mit einer entsprechenden Schulung, mit einer gewissen Übung, können wir uns auch bis zu einem gewissen Grad hineinversetzen und in das Bewusstsein, das Tiere haben. Und was Tiere jedenfalls nicht haben, ist dieses ganz klare, wache Gegenstandsbewusstsein, das wir als heutiger wacher Mensch haben. Ich glaube, wir fühlen uns als Ich, als etwas, was der Welt gegenübersteht. Also wir wissen, da bin ich und dort sitzen Sie, da sind die Wände, das unterscheide ich alles von mir. Das Tier erlebt die Welt nicht so. Das Tier, der Katze, wenn es eine Maus fängt, sagt nicht, ah, ich bin die Katze sowieso, da ist eine ganz leckere Maus, ich werde mich jetzt darauf stürzen. Das würden wir Menschen vielleicht sagen, auf Mäuse stürzen wir uns nicht so, aber das kann eine Katze nicht, sondern wenn sie hungrig ist, wenn also daher dieser Nahrungstrieb in ihr erwacht, dann beginnt sie etwas zu erleben. Und was sie erlebt, ist aber nicht, so wie wir sehen, räumlich eine Maus vor sich, sondern es ist ein gewaltiges, weiß ich nicht, ein Lichtbild, eine Farberscheinung, und auf die stürzt sie sich drauf. Wenn sie satt ist, die Katze, dann erlebt sie gar nichts dabei. Dann ist das irgendein blasses Rauschen im Hintergrund sozusagen, dann ist die Maus gar nicht wirklich vorhanden. Also ein ganz anderes Bewusstsein, ist vergleichbar mit unserem Traumbewusstsein irgendwo. Sie wissen vielleicht, wenn Sie sich an Ihre Träume erinnern, wobei das gar nicht so leicht ist, sich an Träume im Detail zu erinnern, eben weil wir da nicht so komplett wach sind, da verschwimmt alles ein bisschen. Die Situationen ändern sich sehr schnell, es sind Bilder, die durchflimmern und wir können uns von diesen Bildern sehr schwer trennen. Und höchstens, wenn ein Traum schon ganz nahe am Aufwachen ist, es gibt sogenannte Wachträume oder luzide Träume, nennt man das auch, da weiß man, während man träumt, dass man träumt. Und dann kann man auch sogar den Traum beeinflussen und alles Mögliche, aber das ist eher eine seltene Erscheinung. Bei den Tieren, die haben dieses Erwachen eigentlich nie richtig. Die werden sagen, ja, aber fix noch einmal, diese Katze bewegt sich doch wunderbar sicher im Raum und die muss doch den Raum wahrnehmen, so wie wir. Nein, muss sie nicht. Wissen Sie, wer am sichersten geht, man sagt das sogar, mit schlafwandlerischer Sicherheit. Menschen, die in einem schlafwandlerischen Zustand sind, gehen eigentlich Wege am allersichersten. Und sie nehmen sie bewusst nicht wahr, obwohl ihre Augen sehr wohl die Umwelt aufnehmen und registrieren. Aber sie erleben das nicht im Bewusstsein, sondern das geht ganz im Unterbewusstsein. Sie müssen das einmal ausprobieren, in der Nacht auf den Wald gehen. In stockdunkler Nacht. Wenn man Selbstvertrauen hat und sagt, das wird gehen, dann funktioniert es. Wenn Sie anfangen Angst zu kriegen, wenn Sie bei jedem Schritt fallen, dann werden Sie sicher gleich da liegen. Aber wenn Sie sicher sind, dann gehen Sie, und obwohl Sie gar nichts richtig wahrnehmen bewusst. Der ganze Organismus spürt das, die Füße, die Beine, alles, die spüren jede Unebenheit im Boden. Also das heißt, wir müssen kein räumliches Bild erleben, um uns sicher im Raum bewegen zu können. Also es ist ein großer Unterschied zwischen den Tieren und den Menschen. Also diese Tiere haben dieses Ich, dieses individuelle Ich nicht. Man könnte höchstens so etwas sagen, sie haben so etwas wie ein großes Gemeinschafts-Ich, vielleicht so eine ganze Tierherde zum Beispiel, wenn Sie sich anschauen, so eine Kuhherde oder was, wenn die in Bewegung kommt, die wie ein großer Organismus eigentlich reagiert. Da fühlt sich nicht die einzelne Kuh als Individuum, ich bin die Kuh Bessi und ich bin die Kuh Mitzi und sonst was, sondern ein gewaltiges Erleben, das durch diese ganze Tierherde geht. Und diese ganze Tierherde, die entwickelt also einen ungeheuren Instinkt und eine ungeheure Sicherheit, wenn sie in einer richtigen natürlichen Umgebung ist und diese hineinpassen. Das ist ganz interessant. Aber da waltet ungeheure Intelligenz drinnen, gerade in den Instinkten der Tiere überhaupt. Nur, das heißt nicht, dass die Tiere sich dieser Intelligenz bewusst sind. Sie wirkt in ihnen, aber sie ist ihnen nicht bewusst. Wir Menschen haben das Privileg, dass wir durch unser Ich und sogar dieser Intelligenz wach gegenüberstellen können. Wir können sie in Form von Gedanken zumindest erleben. Das kann das Tier nicht. Wobei wir von der ganzen Intelligenz, die in unserem Organismus tätig ist, so einen winzigen Teil davon mitbekommen, in Wahrheit. Wenn Sie denken, was zum Beispiel alles in unserer Leber sich abspielt, an Prozessen, an chemischen, biochemischen Vorgängen, sage ich so ganz auf der Banalebene, unglaublich, unglaublich. Wir haben vieles in der Chemie schon entschlüsselt davon, aber es ist trotzdem sicher nicht einmal 1% von dem, was sich alles da abspielt. Und das sind hunderttausende chemische Prozesse, die gleichzeitig ablaufen, ohne sich zu stören. Und zwar genau so, wie es der Organismus in dem Moment braucht. Und wenn nur eine leise Störung drinnen ist, naja, dann sind wir halt krank. Dann kommt das aus dem Gleichgewicht. Also wenn wir das alles bewusst steuern müssten, da wären wir komplett überfordert. Da wäre die ganze Wissenschaft überfordert. Da könnte man alle Computer der Welt zusammenschließen und sie würden nicht zusammenbringen, was in einer einzelnen Zelle von uns an Intelligenz waltet eigentlich. Das muss ich nur mal bewusst werden. Ich sage immer gern, unser Gehirn, das ist fast das unweiseste Organ. Aber das hält man gerade mit unserem Bewusstsein aus. Das ist also das Organ, nämlich das uns hilft, so einen winzigen, winzigen Teil dieser Intelligenz, die in unserem ganzen Organismus waltet, zum Bewusstsein zu bringen und zu unserer freien Verfügung zu stellen. In Wahrheit, darauf das weist Rudolf Steiner sehr schön hin, sind eigentlich die Denkkräfte, die wir verwenden, nichts anderes als diese Intelligenzkräfte, die in unserem ganzen Organismus walten. Und einen kleinen Teil davon lösen wir im Grunde, befreien wir davon, für den Organismus tätig zu werden und den bekommen wir mit unserem Bewusstsein in die Hand und können damit umgehen und mit dem denken wir. Und nur deswegen, weil diese kleine Intelligenz, die sich in unser Bewusstsein spiegelt, mit Hilfe des Gehirns, spiegelt ins Bewusstsein mit Hilfe des Gehirns. Das heißt, eigentlich ist es gar nicht so richtig zu sagen, das Gehirn denkt. Es spiegelt eigentlich diese Intelligenzkräfte, die überall in uns walten, ins Bewusstsein hinein. Das ist eigentlich die Aufgabe des Gehirns. Das Gehirn ist nämlich gerade ein Organ, das relativ immer am Rande des Todes spazieren geht. Das ist ganz interessant. Ja, das Gehirn ist das allerheikelste Organ. Wenn das nur kurze Zeit nicht mit genügend Sauerstoff und Nahrungsstoffen versorgt wird, stirbt es als erstes ab. Ja, selbst wenn es gut versorgt wird, sterben täglich, weiß nicht wie viele hunderttausende Nervenzellen ab. Rettungslos. Also unser ganzes Leben lang geht es da bergab oben, im Grunde. Wir lernen im Grunde so im Laufe des Lebens mit immer weniger Hirn auskommen. Ja, wir werden geschickter. Das erfordert Übung. Das ist einfach ein Hilfsmittel, um bewusst zu werden. Und gerade dadurch, dass das Gehirn aber so immer am Rande des Absterbens im Grunde ist, dadurch wird so immer ein bisschen von diesen Intelligenzkräften, die das Leben steuern, sozusagen frei für unser Bewusstsein, wird freigesetzt. Und das erleben wir dann. Also das ist aber so ein winziger Rest. Aber weil es im Grunde genau dieselbe Intelligenz ist, die in unserem Organismus waltet, die in den Tieren waltet, die in den Pflanzen gestaltet waltet. Auch dort ist in Wahrheit Intelligenz drinnen. Und den Pflanzen ist die sicher nicht bewusst, aber sie gestalten sich danach. Ja, selbst bis hinaus in die physikalischen Naturgesetze geht es. Also dort, wo bestimmt wird, dann, wie weiß ich nicht, die Kristalle gebaut sind und so weiter. Das ist so der letzte Rest dieser Intelligenz. Das ist das, was wir heute versuchen mit der Naturwissenschaft zu erforschen, diesen letzten Rest draußen. Und jetzt werden Sie aber verstehen, weil unser Denken auch in einer gewissen Weise passt auf die Natur. Weil wir eigentlich dieselbe Intelligenz, die in der Natur waltet, in unserem Denken zur Anwendung bringen. Mit einem kleinen Teil davon. Aber das muss man sich einmal überlegen, warum macht es überhaupt einen Sinn, dass wir über die Natur nachdenken? Das kann doch nur einen Sinn machen, wenn die Natur nach Gesetzen gebaut ist, die unserem Denken entsprechen, sonst wäre das sinnlos. Wenn die Welt nicht nach Gedanken gebaut wäre, in gewisser Weise, wäre es völlig sinnlos, die Gedanken darüber zu machen. Wenn das völliges Chaos da draußen wäre, keine Ordnung drinnen wäre, dann könnte man zwar nachdenken darüber, aber es würde nicht zusammenpassen mit dem, was draußen ist. Also in Wirklichkeit begegnet da unser kleines Denken, begegnet dem großen Denken, könnte man sagen, in der Natur draußen. Und das ist eigentlich das, was die Gestaltung der Natur bestimmt, diese ungeheure Intelligenz, nennen wir es einmal so. die ist drinnen. Also es ist nicht nur blindes Chaos und blinder Zufall. Das hat man zwar jetzt lang, teilweise immer noch verfolgt in der Naturwissenschaft, namentlich die Evolutionstheoretiker gehen heute noch davon aus, also das ist alles blindes Chaos und der Zufall und daraus entsteht dann irgendwann wunderbarerweise der Mensch. Und nur in Wahrheit funktioniert das halt nicht. Aus dem blinden Chaos kommt nichts heraus. Sondern es waltet Intelligenz in der Natur. Die gestaltet bis in die Kristalle hinein, sie gestaltet die Pflanzen, sie gestaltet die Tiere in ihrer Form, sie gestaltet unseren Körper. Und sehen Sie, das ist aber eine Ebene, mit der wir bereits über das rein Stoffliche hinauskommen. Intelligenz ist ja, so schwer zu fassen. Wir erleben zwar so einen Schatten davon im Bewusstsein, so einen kleinen, aber in der Natur draußen ist diese Intelligenz nicht bloß so abstrakter Gedanke, wie wir ihn heute in unserem Bewusstsein tragen, sondern das ist tätige, gestaltende Kraft. Und das ist etwas, mit dem sich Steiner auch sehr viel beschäftigt hat, angeregt etwa durch Goethe, der auf seine Art diese Kräfte etwa im Pflanzenreich studiert hat. Er hat versucht kennenzulernen die Gesetzmäßigkeiten, die im Lebendigen einer Pflanze zum Beispiel wachsen. Und er ist gekommen zu seiner Urpflanze, was er genannt hat, die Urpflanze. Und er sagt, diese Urpflanze ist eine Art gestaltende Kraft, die jetzt in abgewandelter Form in jeder einzelnen Pflanze tätig ist. Das ist sozusagen diese Intelligenz, wenn man so will, die Pflanzen gestaltet. Und die sich metamorphosieren kann, verwandeln kann. Und dann wenn sich diese Urpflanze in die eine Richtung verwandelt, werden vielleicht Liliengewächse daraus, wenn sie in eine andere Richtung sich verwandelt und komplizierter die Gesetze sich ausbilden, entstehen Rosen zum Beispiel oder irgend so etwas. Aber ein gemeinsames Prinzip steckt dahinter. Und also von dieser Sache Schiller erzählt hat, da gibt es ein berühmtes Gespräch, da sind beide von einer Botanikerversammlung nach Hause gegangen und da war halt damals das sogenannte Linnäische System ist besprochen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Nachdem teilt man die Pflanzen in verschiedene Gattungen und Arten und so weiter ein und man kommt darauf, indem man die Pflanze ganz zerzupft einmal in die Einzelbestandteile und dann registriert, wie viele Staubblätter sind und so weiter. Also eigentlich hat man dann nicht mehr die lebendige Pflanze vor sich, sondern die tote. Und das war sowohl Goethe wie Schiller, die haben das schauderhaft gefunden und gesagt, das Leben der Pflanze verstehe ich doch damit nicht. Und dann hat Goethe gesagt, ja, ich sehe das auch ganz anders, ich habe meine Urpflanze entwickelt und erzählt jetzt dem Schiller davon. Und Schiller sagt, ja, da haben Sie aber eine wunderbare, lebendige Idee entwickelt. Und dann wird der Goethe ganz böse und sagt, na, das kann man lieb sein, dass ich Ideen habe, ohne etwas davon zu wissen und sie noch dazu mit Augen sehe. Interessant. Ja, weil nämlich das Erlebnis, das Goethe dabei gehabt hat, war ja nicht unser abstraktes Denken, sondern ein viel lebendigeres, bildhaftes Denken. Er sieht im Grunde jeder Pflanze diese gestaltete Kraft dahinter. Also das heißt, man kann das Denken eigentlich verfeinern, verstärken zu einem bildhaften Erleben. Das viel gesättigter ist, Sie kennen das, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das hat schon was für sich. Unser abstrakter Verstand, wo man logisch eins ans andere erweitert, der ist zwar sehr klar und sehr übersichtlich, aber das meiste fällt im Grunde durch den Rost. Das ist das Problem. Und es wird schon der Fülle des Lebendigen dann im Grunde nicht mehr gerecht. Und da hat Goethe ganz instinktiv eigentlich, ist er übergegangen, indem er sich viele, viele Lebensjahre lang mit den Pflanzen beschäftigt hat, zu diesem inneren, bildhaften Erleben, sodass er, wenn er Pflanze anschaut, eigentlich drinnen sieht, diese Urpflanze tätig. Aber das ist auch diese Ebene dieser Intelligenz, aber er sieht sie sozusagen in der Natur geradezu, weil er seine Seele entsprechend ausgebildet hat und beweglicher gemacht hat. Das ist etwas, was in den Naturwissenschaften so im Großen und Ganzen bis heute noch viel zu wenig gepflegt wird. Wir sind eben heute dort, wo die Naturwissenschaften hauptsächlich auf die Mathematik sich stützt, und die setzt halt voraus, dass wir das Ganze sehr abstrakt anschauen. Dann wird es berechenbar und dann sind wir froh. Und damit erfassen wir einen Teil der Natur, eben alles das, was berechenbar ist. Nur, es gibt einen viel, viel weiteren Bereich. Intelligenz hört nicht dort auf, was berechenbar ist, sondern sie geht viel weiter. Und um das Leben zu verstehen, muss ich diesen Schritt weitergehen. Und diese Kräfte, die Goethe als seine Urpflanze geschaut hat, solche Kräfte gibt es aber auch in den Tieren drinnen, die es gestalten, die es formen. Nun ist das natürlich komplizierter, komplexer. Und erst recht bei uns, denn wir sind auch lebendig gewesen, wir haben auch das Leben in uns. Und das heißt, das wirkt in uns. Und mit dem hat sich Steiner beschäftigt und hat gesagt, ja, wir haben unseren physischen Körper, den stofflichen Körper, den jeder kennt, den man angreifen kann, zumindest von der Außenseite kennen wir. Aber das Leben darin, das lässt sich nicht nur aus dem Stofflichen allein erklären, sondern da sind eben diese bildenden Kräfte drinnen, diese bildende, gestaltende Intelligenz. Und das hat er genannt, den Bildekräfteleib des Menschen. Er hat also gesagt, wir haben nicht nur den physischen Leib, sondern dahinter steckt eigentlich noch dieser Bildekräfteleib, dieser Intelligenzleib, der eigentlich unseren Körper erst baut und im Grunde ein Leben erhält. Weil er sagt, naja, was passiert, wenn dieser Bildekräfteleib nicht mehr tätig ist? Naja, dann stirbt der Mensch. Dann geht das Leben weg. Weil wenn das rein physische überbleibt, dann ist es eigentlich der Leichnam im Grunde. Das ist das rein physische, was dann überbleibt. Und das geht dann den Weg der physikalischen Naturgesetze, das heißt, es zerfällt und zerstreut sich letztlich in die Welt. Aber rein aus den physikalischen Gesetzmäßigkeiten würde nie der umgekehrte Weg passieren, dass sie plötzlich die Stoffe wieder zusammenfinden und dann einen Menschen herauswachsen lassen. Also da muss eben noch etwas anderes hereinkommen. Jetzt wird vielfach kolportiert, naja, gut, aber diese Intelligenz, diese Information, wie man es heute auch nennt, die nötig ist, um den Menschen zu bauen, die steckt doch in den Genen drinnen. Jetzt ist doch so viel von den Genen immer die Rede. So, dass das schon zum Genen fast ist. Ja. Aber man sagt, da ist die Information drinnen. Und man hat ja entschlüsselt sogar, also die Gene des Menschen, seit 10 Jahren ungefähr, ist das Genom des Menschen komplett entschlüsselt. So, wenn Sie jetzt aber so einen Genetiker fragen, so, ich gebe dir da jetzt die gesamte Aufzeichnung der Gene eines Lebewesens, ich sage aber nicht, welches es ist. So, und jetzt bitte rechnen wir aus, wie das ausschaut, ungefähr zumindest. Dann ist großes Schweigen. Dann ist nämlich großes Schweigen, weil nicht einmal ansatzweise gibt es irgendeine Möglichkeit, aus den Genen herauszurechnen, wie das Lebewesen ausschaut. Das Einzige, was man feststellen kann bei Versuchen dann ist, wenn ich dieses oder jenes Gen blockiere, dann wird irgendwas bei dem Tier oder bei der Pflanze nicht ausgebildet oder verformt ausgebildet oder sonst was. Aber es gibt keinen Weg, wirklich aus den Genen herauszurechnen, wie das Lebewesen ausschaut. Wenn man es nicht eh schon vorher kennt, also wenn ich in einer Tabelle nachschlage und sage, aha, aber das ist das Gen von der Maus, aha, naja, so schaut es aus. Aber da muss ich zuerst die Maus kennen. Aus den Genen heraus kann ich es nicht berechnen. Also ich sage immer gern, die Gene haben natürlich eine große Bedeutung bei uns, aber sie geben nichts anderes an als die Eiweißstoffe, die das Lebewesen produzieren kann. Und das heißt, das ist so, wie wenn ihr Hausbau gibt es an, welche Ziegel ich produzieren kann. Aber die Ziegel sind noch lange nicht der Bauplan des Hauses. Das ist einmal ein Haufen Ziegel. Und die müssen erst ihren Weg an die richtige Stelle finden. Also das heißt, die Gene sind im Grunde nämlich nichts anderes als die Eiweißfabrik im Menschen. Das haben wir halt auch. Aber sie bedarf einer höheren Anleitung sozusagen, um dorthin zu kommen, dass die Stoffe dorthin kommen, wo sie hingehören. Das macht eben dieser Bildekräfteleib, wie es Steiner nennt. Dieser Lebensleib nennt er ihn auch. Oder Ätherleib, auch so nennt er ihn. Äther, um damit auszudrücken, dass es etwas Ätherisches, etwas Nichtstoffliches ist. Und ein bisschen davon haben wir halt in unserem Verstand. Da können wir ein bisschen davon frei machen. Aber schon sehr, sehr abgetötet. Also namentlich dort, wo der logische, auch das ist zugleich unser wachster Verstand, wo sich der ausgebildet hat, da ist es eigentlich schon fast ganz tot. Da kriegen wir das letzte Zipferl mit. Da ist es schon am Absterben. Aber mehr erträgt halt unser Bewusstsein heute noch nicht. Und wir werden jetzt dann in der Folge, wo wir uns dann wirklich mit der Seele des Menschen, mit der dreifältigen Seele beschäftigen, das noch genauer untersuchen, wann überhaupt der Moment auftritt, also mal das erste Mal das gedankliche Element den Menschen zu Bewusstsein gekommen ist, im historischen Überblick oder auch im einzelnen individuellen Leben, weil auch da gibt es einen Moment, wo das Denken erst langsam zu erwachen beginnt. Also das ist nicht so, dass die Menschen in der Urvergangenheit, dass man sich vorstellen darf, die waren genauso wie wir, hätten genauso gedacht wie wir, nur sie hatten halt ein bisschen weniger Wissen. Das sagt man ja oft. Also gut, heute haben wir halt so viel Wissen entwickelt, aber im Prinzip haben die früher auch so gedacht, nur waren sie halt noch nicht so gescheit und haben nicht so viel Wissen gehabt. Das stimmt nicht. Die ganze Seelenart war eine ganz andere in der Vergangenheit. Da braucht man gar nicht weit zurückgehen. Kann man ja sogar sehr leicht äußerlich feststellen, sich mit dem Denken zu beschäftigen, das beginnt mit der griechischen Philosophie in etwa. Im Übrigen nicht nur in Griechenland zu der Zeit, sondern das geht durch die ganze Kulturwelt durch. Also da kann man bis nach Indien hinübergehen, auch dort erwacht die Vedanta-Philosophie und so weiter. In China erwacht es praktisch zur gleichen Zeit, so 5. 6. Jahrhundert vor Christus ungefähr. Vorher hat man mythologische Bilder. Das heißt, aha, bildhaftes Erleben noch. So was Ähnliches wie die Urpflanze, die Goethe erlebt hat. Aber noch nicht abgestorbenen bis zum abstrakten Verstand. Daher aber auch noch mehr traumartig die Bilder. Und daher haben sich die Menschen damals auch noch nicht so wachbewusst der Welt gegenüber gefühlt. Sondern sie haben sich vielmehr traumhaft eins gefühlt mit der Welt herum, mit der Natur herum, wie es bei Naturvölkern heute noch so ist, die sich ganz eins fühlen mit der Natur, die sich ganz eins fühlen mit ihrer Familie, mit ihrer Sippe, mit ihrem Stamm und sich nicht so sehr als Individuum fühlen. Also so letzte Reste gibt es noch heute. Nur in einer früheren Vergangenheit, also 1000, 2000, 3000, 4000 Jahre vor unserer Zeit, da war das übliche Bewusstsein, dass man sich als Glied eines Stammes, eines Volkes vielleicht gefühlt hat und gar nicht als einzelner Mensch. Mit all den Konsequenzen, die es hatte. Also aus der Zeit stammt zum Beispiel das Prinzip der Blutrache. Wenn einer aus meinem Stamm getötet wird, dann töte ich einen aus dem anderen Stamm. Wurscht, ob der irgendwas damit zu tun hat, ganz egal. Stamm gegen Stamm. So wie heute Mensch gegen Mensch vielleicht steht, stand damals ein ganzer Stamm gegen einen anderen Stamm. Sie sehen, dass das noch so eine gewisse Verwandtschaft mit dem Herdenartigen der Tiere hat. Wobei ich nicht damit sagen will, dass der Mensch jemals Tier war. Aber es gibt eben gewisse Gemeinsamkeiten, weil wir auch dieses Tierische in uns tragen. Dieses Tierische in uns, das gibt uns einmal dieses grundlegende, traumartige Bewusstsein nämlich, das auch die Tiere haben, das schon das einfachste Tier hat. Selbst der Regenwurm hat ein gewisses Bewusstsein. Und muss ein ganz großartiges Bewusstsein sein. Obwohl er eigentlich nur Wärme erlebt und den unglaublichen Duft, den wir uns gar nicht vorstellen können, von feuchter Erde. Das ist alles. Mehr erlebt er nicht. Aber das ist eine ganz reiche Welt für den Regenwurm. Von der träumt er, in der träumt er. Wenn der Boden trocken wird, dann wird das was ein sehr schmerzliches Erlebnis für den Wurm, dass das ganze, sein ganzes Bewusstsein sehr einschrumpfen lässt. Und bedrohlich irgendwie wirkt für ihn. Aber alle diese Bewusstseinsarten tragen wir auch in uns. Also wir haben auch sogar dieses dumpfe Regenwurmbewusstsein in uns. Wir bemerken es nicht, weil es von jedem Tagesbewusstsein so überstrahlt wird, wie der Sternenhimmel von der Sonne bei Tag überstrahlt wird. Und in der Nacht sind wir halt unbewusst, da merkt man wieder nichts davon. Das ist interessant. Auch interessant, dass sowohl bei den Tieren als auch bei den Menschen in früheren Zeiten war der Unterschied zwischen dem Tagesbewusstsein und dem Nachtbewusstsein nicht so stark wie bei uns. Weil wenn es der Extremfall ist, bei Tag ist man ganz wach und in der Nacht ist finster. Es gibt Menschen wie zum Beispiel Lessing, der von sich gesagt hat, ich bin ein so nüchterner, logischer Mensch, dass ich noch nie in meinem Leben geträumt habe. Bei Tag bin ich wach, in der Nacht schlafe ich aus. Ende. Hat deswegen trotzdem ganz spannende Ideen entwickelt, der gute Lessing. Also zum Beispiel wie bei Inkarnation, wiederholte Erdenleben, hat er mit dem logischen Verstand nachgedacht. Der Mensch müsste eigentlich durch wiederholte Erdenleben durchgehen, weil er ist doch ein Ich, eine Individualität, das heißt, er entwickelt sich selbst in einem Leben. Aber wie viel bringe ich in einem Leben weiter? Fast gar nichts. Wenn ich Pech habe, tue ich mich sogar rückentwickeln, weil wenn ich nicht aufpasse. Also dass das überhaupt dann Sinn macht, da muss ich doch viele, viele, viele Erdenleben durchgehen. Und das, sagt er, ist die Triebkraft, die die ganze Menschheitsentwicklung voranbringt. Weil eigentlich die Menschen, das heißt das Ich des Menschen, immer wieder durch wiederholte Erdenleben durchgehen. Das sagt der nüchterne Lessing. Das ist auch ganz interessant. Das war jetzt nur so ein kleiner Ausflug. Also dieses tierische Bewusstsein, wir tragen es auch in uns. Das ist etwas, was aber alle Tiere und eben auch den Menschen von den Pflanzen unterscheidet. Die Pflanzen haben dieses, selbst dieses dumpfe Bewusstsein des Regenwurmes nicht. Die Pflanzen haben zwar diese Bildekräfte, diese Lebenskräfte, die wuchern sogar in der Pflanze sehr viel stärker als in den Tieren. Das war eine Pflanze, wuchert eigentlich im Grunde immer weiter in den Raum hinaus. Bei einem Tier darf das um Gottes Willen nicht der Fall sein. Erstens wird es dann immer größer werden, aber das ist es nicht. Wenn ein Tier ausgewachsen ist, behält es im Wesentlichen seine Größe und die Lebensprozesse spielen sich nur mehr nach innen ab. Und wehe, es fängt da zu wuchern an, dann entsteht nämlich was Krebsartiges. Wenn da plötzlich was so wie pflanzenartig wuchern will, dann ist das also ganz schädlich für das Tier oder für den Menschen. Da muss also die Lebenskraft begrenzt werden. Genau das ist aber die Basis dafür, dass eben etwas von den Lebenskräften jetzt Richtung Bewusstsein geht. Da fängt es schon an einmal. Also das heißt, Hemmung dieses Lebensprozesses ist Voraussetzung dafür, dass ein gewisses Bewusstsein entsteht. Dort, wo das Leben am überschäumendsten ist, dort ist kein Bewusstsein vorhanden. Daher bei uns auch erwachtes Bewusstsein da oben beim Gehirn, weil das der toteste Teil ist. Da in den Verdauungstrakt und in der Leber überhaupt, da entsteht kein Bewusstsein. Da sind die Lebenskräfte nämlich ganz aktiv. Aber da entsteht kein Bewusstsein. Das Bewusstsein entsteht dort, wo die Lebenskräfte sozusagen immer wieder gehemmt werden, wo sie gestört werden in ihrer Funktion. Da stoßen wir uns dran, da wachen wir auf. Also das ist eigentlich, das heißt, wozu haben wir unseren Körper überhaupt? In einer gewissen Weise dazu, um daran bewusst zu werden. Wir stoßen uns ununterbrochen dran. Wenn Sie durch eine Tür durchgehen, die ein bisschen zu nieder ist, und Sie hauen sich den Kopf an, dann haben Sie Bewusstsein dafür, dass die Tür zu nieder ist. Solange Sie nicht anstoßen, merkt man nichts. Wenn man in einer Badewanne liegt, hat wunderbar 36, 37 Grad, ist alles entspannend. Man kommt leicht ins Träumen hinein. Wenn das Wasser schon kalt wird, an dem Unterschied wachen wir auf. Da stoßen wir uns schon dem kalten Wasser in Wahrheit. Also, ja, Sie sehen sogar, dass darin der Schmerz eine gewisse Funktion hat. Was uns wehtut, dort wachen wir auf. Bewusstsein ist eigentlich im Grunde so etwas wie ein verfeinerter, gedämpfter Schmerz, der halt dann immer mehr Konturen bekommt. Und wenn aber in unserem Organismus irgendwas aufwacht, dann macht es eben Schmerzen. Dafür sind wir eben gar nicht gebaut. Wir halten eigentlich im Grunde normalerweise nur die leisen Schmerzen auf, die da oben sind. Das ist dann unser Wachbewusstsein. Ja, es ist ganz interessant, ich sage immer, das ist das Kopfbedenken da oben. Na, wenn Sie angestrengt grübeln über irgendwas, dann merken Sie das schon bei den Leuten äußerlich, wie da die Kummerfalten sich oben hineinlegen, wenn man da versucht, Bewusstsein zu kriegen, verkniffen wird. Und man merkt es besonders dann, wenn man es aus einem lebendigen künstlerischen Erleben heraus dann wieder so ganz in die strenge Logik hineingeht. Dann merkt man eigentlich, wie das da wie 1000 Nadelstiche eigentlich hineinfallen. Das ist eben dieser Abtötungsprozess im Grunde, wo dieses Lebendige, das eben im künstlerischen Erleben noch viel stärker drinnen ist, als in der Logik, wo das abstirbt, damit es zur Logik wird. Aber uns zum Aufwachen bringt, da werden wir wach. Wenn wir nur so immer in Fantasien schwelgen, ist das sicher wunderschön und es kann sehr beseligend sein und für einen Künstler ist das absolut notwendig. Aber wenn wir nur in dem leben, dann sind wir schon halb im Träumen drüben. Da ist nur mehr ein kleiner Schritt, dass wir ganz ins Träumen hinübergehen. Dann verlieren wir uns nämlich. Im Traum verlieren wir das Bewusstsein für unser Ich. Also ein Ich zu haben und sich das Ich bewusst werden, sind auch eben nur zwei verschiedene Dinge. Das Ich hat der Mensch, seit der Mensch ist. Aber dass er sich dessen so wirklich ganz wach bewusst wird, das ist ein langer, langer Weg, der noch lange nicht zu Ende ist. Sondern es kann weiter wach werden, das Bewusstsein unserer selbst. Die Griechen kannten das sehr gut. Und da haben sie über ihre Tempel, über ihre Mysterienstätten geschrieben, Mensch, erkenne dich selbst. Das ist die große Aufgabe. Und die ist nicht von selber gegeben. Wir leben zwar als Menschen, aber wir wissen eigentlich gar nicht, wer sind wir denn eigentlich. Das müssen wir uns erst langsam erinnern. Und wenn man ehrlich ist, was weiß man über sein Ich? Ja, man weiß, ich bin da und dort geboren, bin in die und die Schule gegangen, aber das sind alles Äußerlichkeiten. Ja, jetzt bin ich Hofrat geworden, gut, ist auch nett, aber ist auch eine Äußerlichkeit im Grunde. Aber wer bin ich wirklich? Das ist gar nicht so leicht. Weil das Ich hat es nämlich überhaupt am schwierigsten, weil das ist der Mittelpunkt, von dem wir uns alles anschauen. Und so wie das Auge sich nicht selber sieht, sieht sich das Ich zunächst auch nicht selber. Wenn wir anfangen, das Auge zu sehen, dann haben wir eine Trübung im Auge drin, dann sehen wir das Auge. Aber dann ist es uns gerade nicht nützlich als Instrument, als Wahrnehmungsinstrument. Und so ist unser Ich eigentlich auch so ein Instrument. Und es sieht sich selber nicht, es sieht die Welt, es sieht von mir aus den eigenen Körper und diese Dinge, aber das ist alles nicht Ich, das steht dem Ich gegenüber. Also das Ich kann aber eines machen, es kann sozusagen bildlich gesprochen lernen, sich in den Spiegel zu schauen. Und der wichtigste Spiegel ist eben überhaupt unser eigener Körper, in dem wir uns spiegeln. Und den Widerstand unseres Körpers, da beginnen wir uns zu spüren. Das kann einmal so ganz äußerlich sein, wir können uns angreifen, dann spüren wir zumindest, aha, ich bin stofflich, räumlich, wenigstens ein separiertes Wesen, das macht ein Tier in dieser Form nicht. Wir machen das gern heute ganz besonders. Wir werden sehen, die meisten haben irgend so eine Geste. Ich bin nennen es die an sich haltende Geste. Noch ein mittelalterlicher Mensch wäre nie so gesessen. Oder so erweitert oder überschlagene Beine. Ein Ritter sitzt so irgendwie ganz, ganz gemütlich da. Aber viel weniger bewusst. Zwar gewaltige Kraft, um mit dem Schwert herumzuhauen in der Gegend, da spürt man sie, und wenn man so eine schwere Eisenrüstung tragt, erst recht, da spürt man sie. Aber so dieses Feine, sich spüren, wie wir das heute lieben, das wäre einem Ritter nie eingefallen. Auf die Idee wäre er gar nicht gekommen. Das ist also typisch eine Geste unserer Zeit. Das ist ein ganz anderes Zeitalter. Das heißt aber, wir bekommen gerade dadurch, dass wir uns schon mal körperlich spüren, ein ganz viel stärker wacheres Bewusstsein. Steiner sagt daher, wir leben heute im Bewusstseins-Seelenzeitalter. Aha, da habe ich jetzt schon über einen dieser seelischen Wesensglieder gesprochen, von der dreifältigen Seele, Bewusstseinsseele. Die haben eigentlich wir erst so richtig begonnen zu entwickeln seit der Neuzeit. Also seit nach dem Mittelalter fängt es so richtig an. Wo dann auch wirklich der Drang der Menschen entsteht, in die Welt hinauszugehen, die Welt zu erforschen, auf die Meere hinauszufahren, Amerika zu entdecken oder sonst was, obwohl sie in Wahrheit einige wenige schon vorher gekannt haben. Das weiß man ja heute, die Wikinger waren da drüben und wahrscheinlich irische Mönche auch. Und also es gibt Aufzeichnungen darüber, aber dass so bei einer weiteren Masse der Drang entsteht, hinaus die Welt zu erforschen, das fängt dort an, wo sie eben dieses klare, wache Bewusstsein nach außen haben. Die sehen, das ist noch gar nicht so lang her, selbst der mittelalterliche Mensch hatte es noch nicht in der Form, wie wir es heute haben. Und stellen Sie sich vor, wie das in weiteren 1000 Jahren sein wird. Das haben wir vielleicht noch ein ganz anderes Bewusstsein. Also es ist etwas, was in Entwicklung begriffen ist und etwas vor allem, wo wir aber mit unserem Ich bis zu einer gewissen Weise daran mitwirken können, ob diese Entwicklung schneller vor sich geht oder langsamer. Manches bleiben halt ein Leben lang sehr träumerisch, es ist vielleicht angenehmer, aber sie schlafen halt ein bisschen das ganze Leben lang. Und andere erinnern gegen die Welt an, haben sie vielleicht den Kopf blutig im übertragenen Sinn von mir aus, aber sie werden wach daran und haben den Drang aufzuwachen an der Welt, an den anderen Menschen und so weiter. Also und dieses Aufwachen, das wir jetzt gegenüber der äußeren Welt haben, von dem sagt Steiner meiner Meinung nach sehr wichtig, naja, wir können dieses Aufwachen auch weiter treiben. Wir können zum Beispiel aufwachen nicht nur gegenüber der physischen Außenwelt und unserem physischen Körper, vielleicht können wir auch, wie Goethe bei der Urpflanze, aufwachen gegenüber diesen Bildekräfteleib, der in uns steckt, diesen Lebenskräften, die in uns steckt, dass wir die bewusst beginnen wahrzunehmen. Weil wir kennen sie deswegen normalerweise nicht, wenn wir einfach schlafen dafür. Das ist das Problem. Und klar, der Durchschnittsmensch sagt, ja, die Welt ist so weit, halt mein Bewusstsein reicht. Klar, was ich nicht kenne, ist für mich nicht da. Nur die Wirklichkeit ist halt trotzdem viel reicher als unser Bewusstsein. Und wir können das Bewusstsein ausdehnen, entwickeln, weiterentwickeln, wacher werden. Und um dieses wacher werden geht es im Übrigen in der ganzen Anthroposophie. Schrittweise wacher zu werden. Das ist das, was man geistigen Schulungsweg nennen könnte, wach zu werden, aus eigener Kraft dieses Wachwerden voranzutreiben. Und eben hinauszukommen über diese Stufe, also die unterste Stufe des Bewusstseins ist eben diese tierische, traumartige Bewusstseinsstufe. Da sind wir noch gar nicht richtig wach. Darauf wissen wir von unserem Ich noch gar nichts. So wie das Tier nichts weiß, nicht einmal vom Herden-Ich etwas weiß, bewusst, obwohl es in ihm wirkt. Im Übrigen, dieses tierische Bewusstsein, diese Bewusstseinskräfte, die im Menschen und im Tier walten, die nennt Steiner jetzt auch interessanterweise den Trieb- und Begierdeleib des Menschen oder des Tieres. Leib nennt er es deswegen, weil das trotzdem etwas ist, was mit dem Tod zerfällt. Das zerstreut sich auch genauso in die Welt. Also diese tierischen Bewusstseinskräfte sind sozusagen mit dem Tod weg. Also das, von denen brauchen wir nicht glauben, dass wir die irgendwie durch den Tod so einfach mitnehmen können. Weil das ist ja jetzt auch so Teil des Themas Sterbliches und Unsterbliches in der dreifältigen menschlichen Seele. Jetzt sind wir noch so an der Grenze. Das ist eigentlich, Leib hat aber schon Bewusstsein, aber nicht etwas, was irgendwie abgesondert vom Leiblichen existieren könnte. Also wenn der Leib zerfällt, geht das auch weg. Das sind also diese drei Stufen. Physischer Leib, Bildekräfteleib oder Ätherleib, wie es Steiner nennt, und dieser Trieb- und Begierdeleib. Das sind die drei Leiber, die wir haben. Die drei Leibeshüllen, wenn Sie so wollen. Steiner nennt im Übrigen diesen Trieb- und Begierdeleib auch mit einem ganz merkwürdigen Ausdruck Astralleib, Sternenleib. Weil, naja, warum Sternenleib, warum Astralleib? Sie kennen doch, zumindest aus der Astrologie, sowas wie den Tierkreis. Der Tierkreis, das sieht man also äußerlich am Himmel, das sind die Sternbilder, wo die sogenannte Ekliptik durchgeht, also die Bahn der Sonne und der meisten Planeten zieht sich durch einen bestimmten Bereich auf dem Himmel und da sind Sternbilder dort und das sind die Tierkreiszeichen. Da gibt es halt 12 davon und Tierkreiszeichen heißen sie nicht ganz ohne Grund, weil das Leben der Tiere das Empfindungsleben, das Triebleben der Tiere sehr stark, naja, ich würde sagen, auf diesen Sternbildern geregelt wird, aber man kann zumindest an diesen Sternbildern ablesen. Die Instinktordnung, die Fortpflanzungsordnung und diese Dinge im Tierreich. Ja, weil das hängt zum Beispiel auch mit den Jahreszeiten und dergleichen zusammen. Im Grunde ist das der Tierkreis eine große Uhr, an der man ablesen kann, sozusagen, welche Stunde es geschlagen hat. Also Sie müssen nicht denken, jetzt, dass von den Sternbildern irgendwelche magischen Kräfte herunterkommen, genauso wenig wie von der kleinen Uhr magische Kräfte kommen. Trotzdem wahrscheinlich, wenn es dann so gegen spätestens 9:30 geht, werden wir dann schon nervös werden. Und werden sagen, aha, jetzt ist Zeit zu gehen, wir richten uns danach. Und so richtet sich halt das tierische Leben auch nach diesen Sternen, nach dem Astral. Daher der Name Astralleib, der dann vielfach gebräuchlich auch war. Paracelsus zum Beispiel verwendet einen ähnlichen Ausdruck, er nennt ihn den siderischen Leib. Siderisch heißt aber auch nichts anderes als Sterne, Sternenleib. Nur das eine kommt aus dem Griechischen, das andere aus dem Lateinischen. Also, diese Kräfte haben wir alle in uns. Interessant, und in diesen Leibern, in diesen drei Leibeshüllen wohnt unser Ich, wenn wir das so bildhaft einmal ausdrücken wollen. Und das Ich arbeitet aber an diesen Hüllen. Es nimmt sie nicht nur einfach zur Kenntnis, sondern wir arbeiten doch. Vielleicht daran, hoffentlich ein bisschen unsere Triebe und Begierden zu zügeln, nicht gleich, wenn wir Hunger auch schon wieder hineinzufressen, den nächsten Schweinsbraten und zu sagen, es ist genug. Zwar grummelt es da immer noch, aber du bist eh schon 100 Kilo, es müssen nicht 120 werden. Also bei den Tieren ist das ja so, dass es durch ihre unbewusste Intelligenz, sprich durch den Instinkt gehemmt wird. Ein Tier überfrisst sich eigentlich in Wahrheit niemals. Wenn es viel frisst, dann vielleicht, weil es dann Winterschlaf dann noch macht, dann frisst es den Speck an. Aber das ist genau geregelt. Wir haben diese Instinkte verloren, großteils, können sie aber aus eigener Kraft, nämlich aus dem Ich heraus, ersetzen und können das vom Ich her sagen, du Triebbegierdenleib, jetzt halt einmal zurück. Und indem wir das tun, arbeiten wir an ihm, wir verwandeln ihn eigentlich. Das heißt, wir wandeln diese Triebe um, veredeln sie, wenn Sie so wollen. Also die ganze menschliche Kultur hängt sehr viel damit zusammen, dass wir an dem arbeiten in Wahrheit. Weil sonst wären wir immer noch die primitiven Höhlenmenschen von früher, obwohl die sehr viel Geistiges in sich hatten, aber noch sehr instinktiv eben. Und wir haben immer in der Menschheitsentwicklung das große Problem, wir hatten wahnsinnig weisheitsvolle Instinkte, auch als Menschen, aber um sie unbewusst zu werden, mussten wir sie verlieren. Und wir müssen eigentlich immer Schritt halten damit, was wir verlieren. An Instinkt müssen wir an Bewusstseinskraft aufbringen und selber jetzt vom Ich heraus zum Beispiel diesen Astralleib, diesen Begierdenleib, diesen Triebleib bändigen. Wenn nicht, dann geht er mit uns durch. Daher ist in der Natur die größte Bestie, wenn es losgelassen wird, immer der Mensch in Wahrheit. Der geht über jedes Maß hinaus. Ein Tier tötet nie aus Spaß, aus Hetz oder aus irgend sowas. Oder aus, weiß ich nicht, Gewinnsucht oder dergleichen. Ein Tier tötet, wenn es hungrig ist. Und sonst nicht. Es sind ganz wenige Ausnahmen, wo der Instinkt fehlgeleitet wird, aber das sind seltene Ausnahmen. Bei Menschen, dann kennen wir die ganze Geschichte, aus welchen Gründen man in Grauslichkeiten begeht. Also, da haben wir immer das Problem, dass wir diesen Instinktverlust noch nicht ganz wettgemacht haben mit unserem Ich. Und das Ich halt ein bisschen zu schwach noch ist, um diesen Astralleib in den Griff zu kriegen. Das ist nämlich einmal unser Hauptproblem. Also dieser, weil da stecken die Triebe drinnen. Das ist das, was uns antreibt, zur Nahrung und so weiter. Das, die ganzen sinnlichen Begierden in uns steuert, die wir aber brauchen, natürlich. Brauchen wir sie, wir könnten nicht leben ohne dem. Wir müssen einen Nahrungstrieb haben. Weil wenn wir sagen, ja, ich bin ein geistiges Ich, ich brauche keine Nahrung, dann können Sie ja schauen, wie lange Sie das durchhalten. Aber es wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren auf Dauer. Man kann es sehr reduzieren, man kann fasten, Asketen haben das gemacht, aber da gehört eine sehr hohe Disziplin dazu. Und wenn man nicht verteufelt aufpasst bei sowas, schürt man dadurch erst eine rechte Begierden im Untergrund. Man kann gerade durch Askese manchmal, wenn man nicht sehr, sehr sorgfältig ist, genau das Gegenteil erzeugen. Weil einfach, je mehr ich hungere und hungere, desto mehr erwacht dann im Untergang die Begierde, etwas zu tun. Und das heißt, ich kann es ja zeitlang dann unterdrücken, aber das heißt noch nicht, dass sie wirklich verwandelt, veredelt ist. Also das ist noch ein weiterer Schritt. Also da haben wir sehr viel zu tun als Menschen, eine riesige Aufgabe. Und eine Aufgabe, die eben in unserem heutigen Bewusstseins-Seelenzeitalter, jetzt sage ich dieses Wort wieder, besondere Bedeutung erlangt. Und je weiter wir zurückgehen in der Geschichte der Menschheit, desto weniger war das den Menschen noch möglich. Da sind vielleicht Einzelne vorangegangen, das waren dann die, die man die Priester oder die Eingeweihten genannt hatte, das war nämlich nichts anderes als Menschen, die halt vielleicht ihren Mitmenschen schon hunderte, tausende Jahre vielleicht voraus waren in der Entwicklung. Das waren einige wenige, die den Weg bereitet haben. Und die dann eben auch geschildert haben, wie man diesen Weg machen muss. Und es gab die Mysterien in der alten Zeit, bis in die griechische Zeit hinein, gab es die noch als ganz lebendige Tradition. Wo eben ein kleiner Kreis von Menschen sich in diesen Dingen ganz bewusst geschult und geübt haben. Und man hat auch nur Menschen zugelassen, die schon eine gewisse Vorbereitung mitgebracht haben. Und man hat streng das im Geheimen gehalten. Also wenn man sagt, wenn das an Menschen kommt, die nicht reif dazu sind, dann wird es schief gehen, dann wird es nicht funktionieren. Also die Mysterien waren ganz streng gehütet und geheimnisverrat, darauf stand die Todesstrafe, noch in Griechenland. Das war ganz klar, wenn wir von den Mysteriendramen gehört haben am Anfang. Sowas hatten die Griechen damals in ihren Mysterien auch. Und sie wissen aber, dass auch in Griechenland dann beginnt das Theater. Und dort wurden ähnliche Dinge dann dargestellt wie in den Mysterien drinnen. Und das Interessante war aber, dass diese ersten Dichter nicht eingeweiht waren in die Mysterien, die wussten das gar nicht. Offensichtlich war da eine Entwicklungsstufe erreicht, wo der normale Mensch oder zumindest einer, der nicht eingeweiht war in die Mysterien, durch sich etwas Ähnliches bereits finden konnte. Dem Aeschylos, dem ältesten der großen Dramendichter in Griechenland, hat man sogar noch vorgeworfen, er hat Mysterienverrat begangen. Und das heißt, darauf wäre die Todesstrafe gestanden. Und er hat sich nur dadurch retten können, dass er nachweisen konnte, er war niemals in die Mysterien eingeweiht. Aber so ähnlich war das, was er in den Dramen schildert, wie das, was über viele Jahrhunderte vorher schon in den Mysterien gemacht wurde. Also einzelne Menschen gehen in dem voran, diesen Astralleib, diesen Begierdeleib, durch eigene bewusste Ich-Kraft in die Hand zu nehmen. Und heute, im Bewusstseins-Seelen-Zeitalter, sind wir im Grunde alle aufgefordert, jetzt wirklich ganz wachbewusst diese Aufgabe zu übernehmen. Das ist so ein Kern dessen. Schaut nicht immer so aus ganz, also weil vieles dem auch entgegensteht, viele Herausforderungen in unserer Zeit dem entgegenwirken. Na, wenn Sie denken, unsere ganze Werbung, die ganze Wirtschaft, die uns zu allen möglichen verführt, die geht ja auf nichts anderes, als unsere Triebe und Begierden irgendwie anzustacheln. Kauf das noch und kauf dieses noch und du brauchst noch diese Zuckerl und jenes brauchst noch und Medikamente brauchst natürlich diese, weil sonst kannst du ja nicht leben und man stürzt sich schon drauf. Und wir haben eigentlich heute ganz stark die Aufgabe zu sagen, stopp einmal, was brauche ich wirklich? Aus dem Ich heraus und einmal zu zügeln, denn diese astralischen Kräfte, diese Triebkräfte in uns, die natürlich sofort losgaloppieren. Weil der Instinkt leitet sie nicht mehr, die Wirtschaft, Werbung und so weiter verführt sie. Also wo ist die Instanz, die das zügelt? Unser Ich, eine andere Instanz gibt es eigentlich nicht. Und selbst in der Erziehung ist es so, das kleine Kind kann es natürlich noch nicht, weil das Bewusstsein seines Ich noch nicht oder kaum erwacht ist, etwa so im dritten Lebensjahr fängt es etwa mal an zu erwachen, dass das Kind einmal merkt, ich bin was anderes als die Welt da draußen. Aber das ist dann noch ein weiter Weg, bis dieses Ich so wirklich wach wird. Da müssen wir es natürlich unterstützen. Aber am besten unterstützen wir es durch das Beispiel, das wir selber geben. Wenn wir sagen, ich verbiete da dieses und dieses und selber halte ich mich aber nicht dran, sondern da darf mein Schweinsbraten den fünften schon hinein essen, wollte schon sagen fressen, dann wird die ganze Erziehung ziemlich sinnlos sein. Also ich muss es eigentlich selber vormachen und das ist heute in der Erziehung und in der Pädagogik das Wichtigste. Weil ich ja in einer Waldorfschule auch tätig bin und oft frage, was ist Waldorfpädagogik, oft gefragt werde. Ich sage, im Grunde ist das Wichtigste für einen Pädagogen ist einmal die Selbsterziehung. Wenn er sich selbst erzieht, dann ist er Erzieher für die anderen. Und der Rest sind Kleinigkeiten zur Garnierung. Und wenn er sich nicht selbst erzieht, dann kann er Bibliotheken über Pädagogik und Sonstiges auswendig kennen und das wird ihm nichts nützen. Es wird ihm nichts nützen, er wird nichts bewirken bei den Kindern. Also man bewirkt eigentlich nur nicht etwas durch das, was man weiß, sondern durch das, was man ist. Und das heißt, das, was man sich wirklich selber errungen hat. Also es nützt nicht einmal was, wenn ich jetzt 20 Bücher von Steiner gelesen habe und da rezitieren kann, deswegen bin ich noch kein Pädagoge. Da weiß ich noch gar nichts davon. Sondern ich muss es eigentlich in meinem eigenen Leben zumindest so einen kleinen Teil davon verwirklichen. Also das heißt, wie ich mich selbst bewusst führen lerne. Und indem ich das tue, beginne ich meine Leibeshüllen im Grunde zu verwandeln. Und da steigen wir jetzt wirklich ins Kernthema ein, in das Seelische des Menschen. Weil über das haben wir jetzt nur sehr wenig gesprochen. Wir haben zwar also das Bewusstsein fängt mit diesem tierischen Trieb und Begierdeleib irgendwo an, aber das ist noch nicht das eigentlich wirklich Seelische. Das Seelische beginnt dort, naja, das Seelische ist, sagen wir es einmal so auf erster Stufe, es ist der Art der Vermittler zwischen dem Geist des Menschen und seinen leiblichen Hüllen. Das ist also etwas, was dazwischen steht. Und es entsteht dadurch, dass dieses Ich des Menschen, der schöpferische Geist des Menschen, naja, zu schaffen, zu schöpfen beginnt, um zu schaffen, um zu gestalten beginnt, nämlich die eigenen Leibeswillen. Das ist die schöpferische Tätigkeit, die wir nämlich immer wieder, ununterbrochen eigentlich tun. Auch wenn es uns noch nicht so ganz bewusst ist. Also unser Zeitalter ist nur als Bewusstseinsseelenzeitalter, sollte langsam dorthin kommen, dass wir das bewusster und bewusster tun. Aber wir tun es schon seit einer langen Zeit unterbewusst, sagen wir mal so. Und das sind genau die Kräfte, die das Seelische binden. Also namentlich einmal, wenn wir diesen Trieb- und Begierdeleib, also diese Triebkräfte in uns, die auch mit der sinnlichen Wahrnehmung zusammenhängen. Also auch die spielt sich auf der Ebene ab. Ne? Tiere haben auch eine sinnliche Wahrnehmung. Vom Regenwurm, wie wir es besprochen haben, angefangen, bis zum scharfen Adlerauge. Wobei der Adler auch wieder nicht räumlich die Welt erlebt deswegen, aber er sieht trotzdem schärfer als wir. Aber er erlebt die Welt trotzdem anders als wir, weil er auch noch immer träumt. Aber er erlebt etwas, er erlebt das Sinnliche. Also das alles sitzt in diesem Astralleib drinnen. Aber indem das Ich daran arbeitet und das, was die Instinkte bei den Tieren machen, selbst übernimmt, das heißt zügelt diese sinnliche Begierde, diese sinnlichen Triebe, dann verwandelt es zumindest einen Teil dieses Astralleibes in das, was Rudolf Steiner nennt, die Empfindungsseele. Jetzt nennt er es Empfindungsseele. Das ist eigentlich im Grunde dasselbe wie dieses tierisch-astralische, aber unter der zumindest unbewussten Herrschaft des Ich. Es ist also vom Ich her irgendwo bereits verwandelt. Es ist nicht mehr ein reines Naturprodukt, das wir mitbekommen, über unseren Leib, unseren physischen Leib, die Ätherkräfte und auch den Triebleib, den haben wir uns nicht selber gebastelt. Den müssen wir irgendwie durch die Vererbungsströmung, durch die Natur zur Verfügung gestellt bekommen, damit wir uns auf Erden verkörpert haben. Also so weit sind wir nicht, dass wir so aus dem Nichts heraus so diese ganzen Leibeswillen schaffen können. Vielleicht eine Frage, ob wir so weit sind. Die ganze Welt ist einmal aus dem Nichts entstanden. aber das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr weite Perspektive. Das ist nur so wie eine Nebenbemerkung. Aber wir fangen heute klein an, wir fangen einmal das Vorhandene, Astralische, das den vorhandenen Triebleib umzuschaffen, zur Empfindungsseele. Wir veredeln es zur Empfindungsseele. Das heißt, wir folgen nicht jeder sinnlichen Begierde gleich nach, sondern nehmen das zurück. Behalten uns die Entscheidung vor, ob wir uns jetzt auf die Nahrung draufstürzen oder nicht draufstürzen. Behalten uns vor, ob wir auf bestimmte Sinneseindrücke heftiger reagieren oder nicht und so weiter. Auf die feinen Duftstoffe, die in der Umgebung sind, die oft sehr verführerisch sind. Man braucht ja gar nicht glauben, wie viel Parfums oder so wirken unbewusst auf den Menschen. Oder überhaupt die Düfte, die Menschen verbreiten. Und man sagt doch heute so, zwischen zwei Menschen stimmt die Chemie. Das hat was mit den Geruchstoffen zu tun. Nur die Frage ist, ob wir uns nur durch die Chemie leiten sollen oder ob vielleicht das Ich da noch auch was mitzuentscheiden hat. Oder ob es nur an der Chemie liegt. Nicht? Dann sind wir ausgeliefert und sagen, passt halt die Chemie bei zwei zusammen, weil die zufällig halt passende Duftstoffe haben, dann sind wir ein bisschen gehoben, aber auf dem tierischen Niveau im Grunde. Ohne aber die gesunden Instinkte der Tiere zu haben. Und das eigentliche, die eigentliche menschliche Begegnung ist doch die von Ich zu Ich. Das ist doch das Spannende. Und also wenn wir es lernen, nicht nur diesen Instinkt oder diesen Trieb zu folgen, sondern unserem Ich zu folgen, dann verwandeln wir im Astralisches in die Empfindungsseele. Das ist, wenn man so will, die grundlegendste Form des Seelischen. Aber bereits eine deutliche Verfeinerung gegenüber dem Triebleben bloß des Tierischen. Und interessant ist, dass das Zeitalter, als das entwickelt wurde, das ist das Zeitalter, das kann man historisch verfolgen, wo wirklich die ersten großen Hochkulturen entstehen. Das ist ganz interessant. Das ist nämlich, Steiner sagt, also die Empfindungsseele wurde namentlich entwickelt in der ägyptisch-chaldäischen Zeit, nennt er das, also wo Ägypten, Mesopotamien und diese ganzen großen Hochkulturen entstanden sind. Wieder sehr interessant, dass das durch die ganze Kulturmenschheit durchgeht, dann also so bis zu den Induskulturen hinüber. Das ist auch etwa zur gleichen Zeit. Was davor an indischer Kultur war, das war sehr, sehr primitiv im Grunde. Da hat man noch sehr wenig die Welt verändert. Jetzt plötzlich, als der Mensch lernt, zwar noch sehr unbewusst aus seinem Ich heraus, diese Trieb- und Begierdekräfte in die Hand zu nehmen, spiegelt sich das nach außen, dass er die Kultur hervorbringt, so einen großen Maßstab. Und eigentlich innerhalb ganz kurzer Zeit entstehen diese Hochkulturen, das ist auch spannend. Aber die wesentlichsten Dinge etwa der ägyptischen Kultur waren schon ganz am Anfang fertig. Der Rest ist eigentlich nur mehr ein bisschen Verfeinerung, aber die großen Bauideen sind ganz am Anfang der ägyptischen Kultur schon da. Also das ist sowieso so ein gewaltiger Einschlag. Im Übrigen kann man das auch an der großen Tierkreisuhr ablesen. Es ist damals der Frühlingspunkt ins Zeitalter des Stiers gewandert. Auch so ein interessantes Faktum, also das immer so, wenn der Frühlingspunkt, also was ist der Frühlingspunkt? Das ist der Punkt, wo die Sonne in diesem Tierkreis zu Frühlingsbeginn steht. Das ist nämlich nicht jedes Jahr gleich, sondern ganz unmerklich wandert der. Und der braucht ungefähr 2160 Jahre, um durch sein ganzes Sternzeichen durchzuwandern. Also 30 Grad des Himmels sind das. Und dann wandert er in ein nächstes Zeitalter. Und die alten Kulturen, die wussten das, da spielen also Stierkulte etwa in dieser ägyptisch-chaldäischen Zeit eine große Rolle. Sie denken kretisch-minoische Kultur, das fällt auch in die Zeit hinein. Da auch die großen Stierkulte und das alles. Das stammt alles aus dieser Zeit. Als dann ins nächste Sternzeichen rutscht, das ist der Widder, da ist dann plötzlich bei den Griechen so Sachen wie das goldene Vlies. das Widerfell. Aber das muss gleich golden leuchten wenigstens, also vor Weisheit strahlen. Gold ist immer ein Bild für die Weisheit. Also die neue Weisheit kommt jetzt nämlich vom Wider her, haben sie damals so empfunden. Also man sah schon gewisse Zusammenhänge, dass man sozusagen am Himmel eine große Uhr auch hat, an der man Entwicklungsprozesse ablesen kann. Also jedenfalls in dieser ägyptischen Zeit wurde diese Empfindungsseele langsam entwickelt. Und mit dem Wiederzeitalter dann kommt was Neues. Interessant, während dieser ägyptisch-chaldäischen Kultur gab es noch nicht das Denken in unserem Sinn. Das heißt nicht, dass die Menschen nicht intelligent gehandelt hätten, das haben sie sehr wohl, es lag sehr viel Weisheit sogar in ihrem Tun, aber sie hatten zum Beispiel nicht so etwas wie unseren logischen Verstand. Sie haben es halt einfach gewusst, wie man es anpackt. Sie kannten zum Beispiel den pythagoreischen Lehrsatz in der Praxis. Sie haben einfach Seile gespannt, sie mussten nämlich immer wieder die Felder vermessen, die nach der Nilflut überschwemmt waren, mussten jedes Mal danach wieder völlig neu vermessen werden. Dann haben sie Seile gespannt mit zwei, weiß ich nicht, Ellen oder sonst irgendwas, oder längere Strecken, drei und fünf. Und es gibt genau einen rechten Winkel. Und damit konnte man genau die Felder auch messen. Aber es wäre kein Ägypter eingefallen, wie später dann die Griechen nachzudenken, wie Pythagoras über den pythagoreischen Lehrsatz. Logisch versuchen zu ergründen, warum ist denn das so? Sie haben es gewusst und es hat funktioniert. Und sie haben es mit absoluter Sicherheit gewusst. Sie kannten die Kreiszahl Pi zum Beispiel in der Praxis, weil es ist in ihrer Architektur drin, findet man das an vielen Stellen ganz deutlich drinnen. Also aus der Praxis her kannten sie es, weiß ich nicht, haben sie irgendeinen Kreis oder einen runden Stein abgerollt, irgend sowas. Also sie konnten damit umgehen. Aber niemand hätte es interessiert, das beweisen zu müssen. Warum soll ich was beweisen, was ich eh kann? Ja, eigentlich sinnlos. Bei den Griechen kommt jetzt das Zweifeln schon irgendwo. Sie wollen eigentlich genau wissen, grüß Gott, sie wollen eigentlich genau wissen, warum ist das so? Jetzt erst erwacht der Verstand bei den Griechen. Dort erst erwacht der Verstand. Und auch erst allmählich. Also weil die Logik, die hat Aristoteles gebracht. Der war der Erste, der also Logik formuliert hat, Kategorienlehre aufgestellt hat, wie man logische Schlüsse macht. Das heißt, wie man aus wahren Aussagen wieder neue wahre Aussagen erzeugen kann. Ägypter hätte wahrscheinlich gesagt, was soll das? Der hätte nichts damit anfangen können, hätte ihn auch überhaupt nicht interessiert. Der Grieche musste das hinterfragen. Und dabei ist diese Logik, die der Aristoteles entwickelt, ist so wirklich die feinste Blüte dieses Griechischen. Es hat lang gedauert, bis man dorthin gekommen ist, selbst bei Platon noch, der Vorläufer des Aristoteles war, hat eine Philosophie, wenn Sie sich seine Dialoge anschauen, immer wieder mythologische Bilder drinnen. Logik im eigentlichen Sinn ist da noch gar nicht so richtig drinnen. Und es schwebt noch so zwischen Mythologie und Philosophie eigentlich. Und es ist schon gar nicht so, wie man sich heute einen Philosophen vorstellt, der in einem Stübchen sitzt und grübelt über die Probleme, sondern er schreibt in Dialogen, im philosophischen Gespräch. Da nimmt sich die Denkwelt noch ganz anders aus. Da ist Denken und Sprache noch eines miteinander. Wir üben das im Schauspielunterricht oft, wir müssen lernen, uns jetzt in Griechen zu verwandeln. Die Griechen sind schon mal ganz anders geschritten als wir. Wir treten heute die Erde mit unseren Füßen, mit den Fersen. Der Grieche ist noch wirklich so fein geschritten, dass er mit den Ballen eigentlich die Erde befühlt hat, bevor er hingetreten hat. Und sehr wichtig war ihm die aufrechte Haltung. Der Mensch ist der Anthropos. Der Entgegengewendete, Tropos ist Wenden, Entgegengewendete, der Anthropos, der Aufgerichtete. Das heißt, auf das hat er sehr viel Wert gelegt, weil er gefunden hat, nur wenn der Mensch diese schöne, aufrechte Haltung hat, dann wird er wirklich wach und bewusst. Wenn man so hängen lässt, Sie können das selber mal probieren, wenn man so ganz schlampig hängt, wird das Bewusstsein dumpfer. Es ist natürlich vielleicht angenehm, aber es ist nicht so anstrengend. Man merkt es bei den Jugendlichen so. Also in der Oberstufe, wir haben immer Morgenkreis in der Schule, also zuerst einmal lehnen das alle an der Wand. Alle, durchgehend. Weil es ist so mühsam, selber zu stehen. Das ist, weil da braucht man nämlich schon das Ich dazu. Schon allein, dass wir diese aufrechte Haltung haben, das geht ohne wirklichem Ich nicht. Daher hat kein Tier wirklich die aufrechte Haltung so für den Dauergebrauch ausgebildet. Auch nicht die Affen, nicht einmal ein Schimpanse. Das hängt immer noch irgendwo so. Und man merkt, das ist eigentlich nicht seine natürliche Haltung. Und die Arme vorne sind mehr Laufinstrumente als unsere Arme, die Werkzeuge sein können, vor allem aber Ausdruck des Seelischen sein können. Wenn wir Gestik machen, dann sprechen die Arme eigentlich von unserem Inneren. Ein Tier gestikuliert nicht, ein Tier sagt nicht, du dort ist die Falte. Das passiert nicht. Wir können das, weil wir uns aus der Schwere herausgehoben haben. Und entgegenstellen der Erde, ja, entgegenstellen sogar den Göttern, die wir trotzen. In der griechischen Mythologie kommt es ja mit dem Prometheus so schön vor, nicht? Weil der den Zeus, ich dich ehren, warum? Ich habe da unten alles selber gemacht, ich brauche den nicht da oben. Also sogar gegen die Götter trotzen wir, gegen alles, gegen die Natur, gegen die Götter. Wir sind also sehr trotzig gewesen. Aber dafür stellen wir uns auf unser eigenes Ich und sagen, ich, du jetzt und so weiter. Und das beginnt besonders stark eben in dieser griechischen, griechisch-römischen Zeit namentlich zu erwachen. Das heißt, mit diesem Denken zugleich auch, mit diesem sich aufrichten, entsteht das Bewusstsein langsam, dass ich etwas wirklich Eigenes bin. Nicht mehr nur Mensch in der Herde, sprich im Stamm oder in der Familie, sondern auch was Eigenes bin. Das beginnt da langsam zu erwachen. Aber eben immer noch ganz anders ist bei uns. Dieser Grieche, er schreitet wirklich in dieser wunderschönen, aufrechten Haltung. Und jetzt ist er im philosophischen Gespräch mit dem anderen. Und er spricht dabei aber nicht mit unserer nuschelnden Alltagssprache, sondern seine Sprache, das Altgriechische ist eigentlich Musik von der Sprache her. Und sie haben wirklich volltönend aus dem Atem herausgesprochen. Nicht so ein kleiner, sondern wirklich aus dem Klang der Sprache heraus. Da erlebt sich doch die ganze Welt, das ganze Denken auch anders, wenn ich so philosophiere im Gespräch miteinander. Und so schreibt Platon noch seine Dialoge. Beim Aristoteles wird es schon ein bisschen anders. Da wird es schon wesentlich abstrakter, wesentlich nüchterner. Lesen Sie einmal eine Schrift von Aristoteles und von mir ist in der Übersetzung, es kommt selbst in der Übersetzung heraus. Die von Aristoteles ist viel, viel nüchterner, viel trockener das Ganze. Aber dafür logisch, fast wie ein mathematisches Ding. Beim Platon ist das viel künstlerischer. Man hat das Gefühl, man kann sich richtig in die Szene hineinversetzen, wenn da der Sokrates im Gespräch mit allen möglichen Figuren ist. Das kann man richtig miterleben. Das ist wie ein kleines Drama eigentlich, das sich da abspielt. Aber logisch, dass es logisch bewiesen wird, es werden halt Argumente gebracht und so weiter, aber fern der Logik noch im Grunde. Also da so zwischen Platon und Aristoteles ist ein großer Sprung in Wahrheit. Und man könnte sagen, Aristoteles bereitet auch schon sehr viel, natürlich gerade mit seiner Logik vor, bereits unseren modernen Intellekt. Das weist schon dorthin. Nur es dauert eine lange, lange Zeit, bis das wirklich ausreift. Ich meine, er ist der Erste und dann geht es für lange Zeit im Grunde ja sogar die Logik des Aristoteles zumindest für Europa verloren. Es kommt dann die Zeit des Christentums und die griechischen Philosophen werden eigentlich vertrieben. Das ist ganz interessant. Also als das Christentum beginnt, schöpft es noch aus ganz anderen Kräften, noch aus diesen viel mehr bildhaften Erlebniskräften. In der Form sind auch etwa die Evangelien geschrieben. Das sind weniger als logische Kompendien zu betrachten, sondern es sind sehr bildhafte Schilderungen. Christus selber schildert darin in Gleichnissen, in Bildern. Und dieses Erleben hat also die ersten Christen sehr stark belebt natürlich. Weniger die Logik, die hat sie nicht so interessiert. Und da ist dann nach der Zeit des Urchristentums mit Konstantin das Kirchenchristentum entstanden ist. Also das heißt, das Christentum, das die römische Struktur übernommen hat und das Staatskirche im Grunde wurde, dann hat man begonnen, nach und nach die griechischen Philosophen zu vertreiben. Die sind alle nach dem Osten abgewandert. Und damit die ganzen logischen Schriften und diese Sachen, die sind alle eigentlich verschwunden, interessanterweise. Und namentlich in Europa hat man lange Zeit nichts davon gehabt. Die Araber hatten es dann. Das war interessant. Die haben nämlich diese Schriften aufgenommen. Und die waren auch die Ersten, die dann mit dieser Logik, die mit dieser Logik begonnen haben, die Natur zu erforschen, das anzuwenden auf die Natur und schon fast vorausgenommen haben, so die ersten Anfänge unserer modernen Wissenschaft. Das waren nämlich lustigerweise die Araber. Namentlich auf dem medizinischen Sektor, die haben begonnen zu sezieren und solche Dinge zu machen. Das war gar nicht verboten dort. Und sie haben einen wachen Verstand angewendet darauf. Im Grunde über den Umweg über die Araber ist dann später, die sind ja bis nach Spanien reingekommen, von dort ist dann sehr viel hineingekommen. Und vor allem diese Araber, diese Moslems, waren eine große Herausforderung dann immer mehr für die Christen. Weil die konnten ihre Religion viel besser begründen als die Christen. Die haben das im Gemüt gehabt. Die haben das mit Herz erlebt. Aber dann ist der Moslem gekommen und hat ihnen das alles eigentlich mit der Logik hinweggefegt. Und sie haben gesagt, nein, ich spüre aber, dass es anders ist, aber ich komme mit meinem Denken im Grunde nicht an dagegen. Weil gerade in Europa war die Menschheit zu der Zeit, als Griechenland schon längst diesen Verstand entwickelt hat, im Grunde noch immer ganz stark auf dem Niveau der Empfindungsseele. Sie nehmen so die alten Germanen oder so, groß im Dreinhauen, irgendwo mit der Axt diskutieren, ja, aber mit der feingeschliffenen Logik nicht. Die Logik war mit dem Schwert, aber die hat auch funktioniert, aber so feingeschliffener Verstand, das ist ihnen nicht gelegen. Das haben sie also erst langsam erwerben müssen. Und dann sind langsam seine Übersetzungen des Aristoteles halt auch gekommen, erste Mönche haben sie begonnen damit zu beschäftigen, die waren die Vorreiter, diese Verstandesseele, wie es Steiner nennt, jetzt auch zu entwickeln. Also diese Empfindungsseele weiterzuentwickeln zur Verstandes- oder Gemütsseele. Das ist ganz interessant, wie Steiner das nennt. Das ist nämlich, Verstandes- oder Gemütsseele ist sogar der Übergang. Es ist nicht so ganz im Gefühlsmäßigen bloß wie die Empfindungsseele, es kommt also das klare Denken schon heraus, aber es hat noch, wie soll ich sagen, sehr viele Herzkräfte in sich. Wie man es besonders in der Philosophie des Platon ganz deutlich spürt. Das ist ganz noch mit Herz empfunden, aber trotzdem schon gedanklich irgendwie formuliert. Beim Aristoteles rutscht ein Stück mehr den Kopf, obwohl er selber, interessanterweise Aristoteles, nur sagt, das Denken sitzt im Herzen. Und das Gehirn, wer hat auch schon gewusst, wie das Gehirn aufgebaut ist im Groben? Ja, das ist ein Blutkühler. Ja, Blutkühler, nichts anderes. Ja, in gewisser Weise hat er recht, also, weil die Bluttemperatur ist tatsächlich im Gehirn ein bisschen niedriger als etwa im Rest des Organismus, insbesondere Leber, die ist besonders heiß, die fiebert im Grund immer. Daher kriegen wir da nichts mit, wir brauchen einen kühlen Kopf, um dieses logische Denken auch zu entwickeln, da brauchen wir den kühlen Kopf dazu. Das hat also Aristoteles vorbereitet. Also Verstandes- und Gemütsseele, das ist das, was in der griechisch-lateinischen Zeit, ich sage jetzt bewusst griechisch-lateinische Zeit, weil die lateinische Sprache dann eben auch viel eine Rolle gespielt hat, also dieses römische Element, das namentlich eben über die Kirche dann nach Europa eingezogen ist. Und wo sich die Mönche damit beschäftigt haben und das seine Blüte wo erreicht? Im Hochmittelalter in der Scholastik, in der sogenannten Scholastik, die heute wenig geschätzt wird oder zumindest von den meisten, die unheimlich feine Gedanken aber ausspinnt. Und zwar, was will man tun? Man wendet es nicht auf die Natur an. Die interessiert einem überhaupt gar nicht. Bis in die Kunst kann man das hineinverfolgen. Man macht zum Beispiel keine Landschaftsbilder oder sowas, das interessiert niemand im Mittelalter. Ikonen oder solche Dinge malt man. Aber man entwickelt einen ganz feinen, feinen Verstand, mit dem man versucht, das, was in den Heiligen Schriften gegeben ist, zu verstehen. Man versucht es jetzt zu verstehen, zu begreifen. Das hätte die frühen Christen gar nicht interessiert. Sie wollten es spüren da. Und sie waren im Glauben da drinnen fest überzeugt, dass das sind Tatsachen für sie und die können sie erleben im ganzen Leben. Die fragen nicht nach einem Gottesbeweis. Das wäre an Urchristen wäre das wär gefragt, seid verrückt jetzt, was soll das sein? Wir erleben doch das Göttliche unmittelbar. Die brauchen keinen Beweis dafür, ob es Gott gibt. Jetzt, wo der Verstand stärker wird, kommen auch die Zweifel. Weil der Verstand ist der große Zweifler in uns. Aber dann muss ich halt so weit kommen, dann muss ich es eben beweisen können. Dann muss ich meinem Zweifler in mir selber beweisen, es ist aber doch so. Es gibt Gott. Es muss ihn geben. Wenn es ihn nicht gibt, dann stürzt die ganze Welt zusammen. Und das entwickelt man jetzt in den scholastischen Schriften. Und wägt ab. Also dafür spricht dieses, dagegen spricht jenes. Ich aber sage. Und so weiter. Das heißt, man zieht eine Conclusio daraus, einen Schluss aus dem. Und zieht also die ganze Überlieferung heran, die ganzen Kirchenväter. Der hat jenes gesagt, der hat dieses gesagt, der jenes. Jedes wird abgewogen, jedes für sich. Ist eine fantastische Schulung im Denken, wenn man sich mit dem auseinandersetzt einmal. Das ist brillant, in Wahrheit. Und nach der Scholastik hat man dann nämlich genau dasselbe Denken angewendet auf die Natur. Und aus dem ist die Naturwissenschaft entstanden, nämlich die Art, wie man denkt über die Natur. Dazu kommt natürlich, dass man jetzt auch die Natur angreift und beginnt mit ihr zu experimentieren. Aber das Denken, das man darauf anwendet, ist genau dieses scholastische Denken. Und nur, es verliert immer mehr jetzt den religiösen Inhalt, der ist nicht mehr interessant, sondern die Natur ist jetzt interessant. Und damit beginnt also dieses letzte, eigentlich im Grunde diese letzten Reste dieser Glaubenssicherheit so langsam zu verschwinden, die im Gemüt noch drinnen waren. Es ist ein weiter Weg, ich meine, manches hat sich bis heute noch gehalten, aber im Grunde ist das immer mehr zugrunde gegangen. Und das Bewusstsein ist jetzt ganz gerichtet auf die Außenwelt. Da sind wir jetzt im Zeitalter der Bewusstseinsseele, die beginnt mit der Neuzeit. Und da wird jetzt eben diese Logik so forciert, dass sie wirklich zu unserem modernen Intellekt wird, dass sie im Grunde aber für den geistigen Ursprung das Bewusstsein verloren hat. Das Ich fühlt sich zwar jetzt ganz wach und Ding, aber es schaut hinaus einmal in die Welt. Und im Grunde weiß es aber jetzt selber noch nicht, wer bin ich selber wirklich. Ich weiß nur, da ist die Welt draußen. Das wissen wir ganz stark. Die Frage ist eben, können wir dieses Bewusstsein, das wir jetzt nach außen entwickelt haben und wozu es sogar sehr gut war, dass wir durch ein Zeitalter des Materialismus durchgegangen sind, beziehungsweise noch in den Ausläufern drinnen sind. Nein, ich sage deswegen durchgegangen sind, weil zum Beispiel die Physik hat in Wahrheit, das ist so wenig bekannt noch heute, im Grunde den Materialismus vollkommen überwunden. Also diese materialistischen Vorstellungen, wie man sich das noch im 19. Jahrhundert vorgestellt hat, also die Welt besteht aus Atomen, Atome sind kleine, weiß ich nicht, Kugeln und aus dem die Kugeln halt irgendwie durcheinander und aus dem entstehen alle Welterscheinungen. Das Bild ist weg. Man spricht zwar heute noch von Atomen, aber das sind sicher keine kleinen Gegenstände. Das sind, naja, man hat als nächstes gesagt, Energie, aber Energie, die irgendwie gestaltet wirkt, heute sagt man schon, beginnt man zu sagen, es ist Information eigentlich, wir kommen in die Nähe von dem, was man anfangs diese Intelligenz der Welt, diese Bildekräfte genannt hat. Und man sagt, das ist das Grundlegendere. Es gibt schon heute Physiker, die sagen, ja, die Information ist die Grundlage der Welt. Und ich brauche nicht einen festen Stoff, auf den die aufgeschrieben ist, sondern umgekehrt, der Stoff besteht aus Information. Das ist wie, also es dreht sich um langsam. Also in der Physik ist das, Zumindest eines ist mit Sicherheit klar, dass dieses Bild, die Welt besteht aus kleinen Kugeln, die wir Atome nennen, und das sind so kleine Stoffe, das ist weg. Das funktioniert, das ist widerlegt. Das ist sowohl experimentell als mit den ganzen Naturgesetzen, die man erkannt hat, wirklich endgültig erledigt. Das, da kann er nicht in 1000 Jahren wieder wer kommen und sagen, es ist doch richtig. Weil es gibt genug Experimente, die fast haarsträubend dem widersprechen, dem Bild. Und also was weiß ich, ein und dasselbe Atom kann zugleich an mehreren Orten sein. Ein und dasselbe. Und nicht, dass es auseinanderschneidet, sondern das Ganze ist zugleich da und dort. Das kann man experimentell nachweisen. Es funktioniert. Also das heißt, es ist irgendwie völlig anders als unsere gewohnte gegenständliche Welt. Und für mich ist das aber auch ein Symptom dafür, dass die Zeit reif ist, mit Bewusstsein ein bisschen über das bloße Gegenständliche hinausschauen in die Welt wegzukommen, darüber hinauszukommen und ein Bewusstsein für etwas, für eine höhere Ebene zu entwickeln. Also eben zum Beispiel zu erwachen mit der Bewusstseinsseele jetzt für die Bildekräfte in unserem Organismus, für die Bildekräfte, für diese ätherischen Lebenskräfte, die in der Natur draußen walten. Sie wirklich beginnen bewusst wahrzunehmen, bewusst zu spüren, das heißt zu spüren, zu erkennen, lernen, das Denken, das wirklich in der Welt draußen ist. Weil was wir jetzt mit der Naturwissenschaft noch machen, ist, wir bilden uns unsere kleinen Gedanken da und denken nach über die Natur. Und versuchen, unsere Gedanken so zu bilden, dass sie wahrscheinlich zusammenpassen mit den Gedanken, die draußen sind. Aber wir tasten noch. Wir nehmen die Gedanken, die in der Welt draußen tätig sind, nicht unmittelbar wahr, sondern wir versuchen sie irgendwie nachzukonstruieren. Also wir sind eigentlich wie Blinde, die tasten im Raum herum und versuchen uns jetzt ein Bild zu konstruieren, was da dahinter steckt. Es ist vielleicht die Zeit, in einem höheren Sinn da die Augen zu öffnen und dieses Denken in der Natur wahrzunehmen, was einzelne Mystiker bereits gemacht haben, allerdings mit einem sehr traumartigen Bewusstsein noch. Das heißt, wo sie sich noch nicht klar, ganz klar bewusst dieser Gesetzmäßigkeiten werden könnten. Wir könnten das heute mit wissenschaftlicher Klarheit. Das ist das, was Steiner mit seiner Anthroposophie einmal als ersten Schritt anstrebt. Sich dieser Ebene, die hinter dem stofflich-physischen gestaltend wirkt, bewusst zu werden. Das heißt, Bewusstsein jetzt nach der anderen Seite zu richten. Und je mehr wir Bewusstsein fürs Geistige entwickeln, desto mehr werden wir in unserem Seelischen auch so umarbeiten, dass es wirklich etwas ist, was nach dem Tod auch Bestand hat. Weil uns muss schon klar sein, alles das, was vom Seelischen nur an der äußeren Welt hängt, das ist mit dem Tod weg. Hat auch keine Aufgabe mehr danach. Also Sie brauchen nicht glauben, dass man nachher dann, wenn man davon ausgeht, dass was überbleibt, aber wenn man davon ausgeht, dass wir ein Ich-Wesen sind, dann bleibt was über, weil das Geistige schafft sich selbst. Es ist unzerstörbar. Es hat die Quelle eigentlich in sich selbst. Es trägt sich selbst. Aber die Frage ist, wie viel kann es mitnehmen? Wenn es nur das Punkterl ist, ist es noch ein bisschen wenig, die ganze Geschichte. Also die Frage ist, was können wir mitnehmen? Und jedenfalls alles das, was sich nur aufs äußere, sinnliche, stoffliche bezieht, das können wir mit Sicherheit nicht mitnehmen. Das zählt alles zu dem Sterblichen. Daher zählt vieles, selbst in der Seele noch, was rein Empfindungsseele zum Beispiel ist, was nur auf das Triebhafte, zwar geläutert, geht, aber trotzdem nur mit dem irdisch Triebhaften zu tun hat, was mit der sinnlichen Wahrnehmung zu tun hat, das geht weg nach dem Tod. Also man wird brauchen nicht glauben, dass man dann so die Welt danach so erleben wie jetzt. Sondern dann wird immer mehr bedeutender das, was wir bewusst aus dem Geistigen erlebt haben oder bewusst aus dem Geistigen heraus zumindest in unsere Seele hineingebildet haben. Das sind die Sachen, die sicher mitgehen. Und dann entsteht etwas Höheres. Das heißt, wenn wir von der unsterblichen Seele des Menschen sprechen, so müssen wir das differenzierter betrachten. Es gibt Teile der Seele, die sterblich sind, wie alles andere. und es gibt Teile, die wir mitnehmen können. Und es ändert sich das im Laufe der Entwicklung der Menschheit. Auch der Anteil könnte mit der Zeit größer werden von dem, was wir mitnehmen. Vielleicht kommt einmal irgendwann eine Zukunft, wo wir so weit sind, dass wir so viel mitgenommen haben, dass wir so eine Erleichterung da bereits haben, dass wir für weitere Entwicklung das irdisch-körperliche gar nicht mehr brauchen, sondern in einer höheren Form weiter existieren. Weil jetzt brauchen wir es einfach, um wach zu werden, um bewusst zu werden. Ohne das würde man immer nur so in einem traumhaften Bewusstsein eingebettet, zwar vielleicht in die geistige Welt sein, aber als im Grunde hilfloses, willenloses Glied darin. Und wir lernen hier ganz wach, bewusst für uns selbst zu werden. Und wenn wir das einmal hier entwickelt haben, umgebildet haben, sehr viel bereits in unseren Wesensgliedern, in unseren Körpergliedern, in unserem Seelischen, wer will ausschließen, dass wir dann nicht in einer höheren Form weiter tun können? Wenn wir so das verfolgen, was Steiner schreibt, dann. Und überhaupt, ja, vielleicht noch so ein ganz wichtiger Punkt, die Zeit läuft, bin bald am Ende, aber vielleicht noch so ein Gedanke, wie wenn ich gesprochen habe von diesem Denken in der Welt draußen. Dann können wir uns ja vielleicht auch noch so zum Abschluss die Frage stellen, ja, wer da was denkt denn da in der Natur draußen? Bei uns selber wissen wir denken. Vielleicht sind es in der Natur höhere Wesenheiten, die diese Gedanken hervorbringen. Weil es ist nur vielleicht so nur die erste Ebene, dass wir mal so eine Art freischwebendes Denken in der Welt wahrnehmen. Aber dahinter stecken vielleicht Wesenheiten höherer Natur. Die alten Mythologien haben das alle gekannt, die haben das halt dann Götterwesenheiten der verschiedensten Art genannt. Und vielleicht stecken solche Wesenheiten dahinter, die höher sind als der Mensch, das heißt weiterentwickelt sind. Und vielleicht rücken wir mal auch in so eine Stufe hinauf. Das könnte ja Perspektive sein. Also Steiner schildert das jedenfalls dann sehr, sehr ausführlich. Also da gäbe es noch Thema für unzählige Vorträge, was da an geistigen Wesenheiten, was man da finden kann. Das ist natürlich dann so, wenn man die Bewusstseinsseele weiterentwickelt, das ist nur ein großer Schritt, dann dorthin zu kommen, dass man nicht nur dieses Weltendenken erlebt. Das ist etwas, was man heute bei einiger Übung erreichen kann schon. Also es gibt bei Steiner zum Beispiel, es gibt die sogenannten Nebenübungen. Die Nebenübungen sind eigentlich, sage ich mal, Hauptübungen, die ganz wichtig sind. Die sind ganz simpel. Ich werde es Ihnen ganz kurz erzählen, vielleicht zum Abschluss, dann haben Sie was zum Tun oder zum Grübeln auch. Sie sind ganz simpel, aber sie sind wahnsinnig schwer, diszipliniert durchzuhalten. Die erste besteht darin, Gedankenkontrolle. Einen einfachen, simplen Gedanken für eine bestimmte Zeit im Bewusstsein festzuhalten und sich von nichts anderem stören zu lassen. Wenn Sie das versuchen, merken Sie sofort, wie 100.000 Widerstände auftreten. Es kratzt sich da was, der Zug ist im Nacken, ist ein bisschen dann kalt, das Telefon läuft und weiß nicht, der Regen prasselt aufs Dach, die Nase kitzelt. Und es fällt einem ein, den hätte ich noch anrufen müssen. Also man muss wahnsinnig kämpfen damit, bis das so weit kommt. Wenn man das aber wirklich lange, lange Zeit macht, dann kommt irgendwann der Moment, dass man spürt, ja, ich bin immer noch bei dem Gedanken, aber der wird immer reicher. Und nicht ich denke, sondern ich beginne, Gedanken wahrzunehmen. Wenn man es einmal erlebt hat, spürt man sofort den Unterschied. Das ist was, man kann sich gar nicht in Worte fast fassen, man kann, weil das ist so reich und so stark, dass es kaum zu fassen ist. Und man spürt, also diese Gedanken sind fast wie, man kann sie fast mit Händen greifen, so präsent sind sie. Und trotzdem ist es nicht einfach irgendein Gedanken irrlichtelieren. Also das ist ganz konzentriert eigentlich. Und da beginnt man so erste Ahnung davon zu bekommen, wie das ist, wenn man das Weltendenken berührt. Und das kann man dann gezielter einsetzen auf bestimmte Dinge. Aber von da ist es natürlich noch ein riesiger, riesiger weiter Schritt, dorthin zu kommen, die Wesen zu erkennen, die da denken. Das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg. Weil Man erkennt sie nämlich dann letztlich daran, dass jeder seine, so wie wir Menschen, jeder seine bestimmte Gedankeneigenart hat, so beginnt man das da auch zu merken. Und an dem beginnt man sich dann langsam zu unterscheiden, aber das ist ein sehr, sehr weiter Weg. Also Gedankenkontrolle, bleiben wir bei den Übungen, das ist das erste. Zweite, Initiative des Handelns, Schulung des Willens, ganz wichtig. Was simple, eine simple Handlung, die im Grunde ganz unsinnig sein kann, ja, es ist besser, je unsinniger, desto gut. Sie soll jedenfalls keinem äußeren Zweck dienen, aber man führt sie diszipliniert, regelmäßig zur gleichen, halbwegs zur gleichen Zeit zumindest jeden Tag durch, quasi. Nimm die Taschentücher um 12 Uhr mittags und steckst von der linken Tasche in die rechte. Probieren Sie es einmal, das ist eine Woche zu machen. Sie werden am Ende der Woche da kommen, Jesus, das wollte ich eigentlich machen. Wenn Sie das eine lange Zeit durchmachen, schulen Sie den Willen. Die Disziplin, sozusagen die Selbstdisziplin, die steht Ihnen dann wieder weiter zur Verfügung, um Sie in das Denken auch hineinzuschicken, nämlich an Gedanken festzuhalten. Das ist das Nächste. Das Dritte ist schon schwerer, das Gefühl, Ausgewogenheit des Gefühls, das in die Hand kriegen. Wirklich im Gefühlsleben, aber jetzt kommt einer, der sagt wieder was einem überhaupt nicht passt, der Zornwald schon. Nein. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Und trotzdem das Gefühl nicht abtöten deswegen, aber es in die Hand nehmen. Also Ausgewogenheit des Gefühls, also eine lebenslange Übung. Positivität, nächste Übung. In allem, was einem begegnet, was man kennenlernt, den positiven Kern zu suchen. Und sei es noch so was Grässliches und noch so was Schreckliches, in allen gibt es irgendwo einen Funken was Positives auch. Und das ist nämlich der Punkt, mit dem man in die Zukunft gehen kann. Wenn man mit dem, was alles negativ ist und was schlecht ist, mit dem kann man eh nichts anfangen. Aber trotzdem, man soll sich durch diesen Riesenberg von Schlechten nicht blenden lassen, darüber, dass winziger Funke was Gutes drinnen ist, im Allerschlechtesten. Und dort kann ich ansetzen, um was für die Zukunft zu entwickeln. Also das, und zwar das versuchen wirklich im eigenen Leben, wenn einem gerade wieder ein Schicksalsschlag trifft, zu sagen, wo ist denn jetzt das Gute dran? So, jetzt bin ich aus der Bananenschale ausgerutscht, jetzt habe ich mir den Fuß verstaucht, die Hand habe ich verbrochen, was soll da jetzt gut dran sein? Ja, muss man dann herausfinden. Vielleicht hat mich das Schicksal gerade so geführt, dass ich endlich einmal ein bisschen Ruhe gebe. Und einmal ein bisschen Besinnung auf irgendwas haben mit zurück. Ich weiß nicht, es ist ganz individuell dann. Aber nicht nur schimpfen und jammern darüber, sondern schauen, was könnte der positive Funke drinnen sein. Und dann einmal absolute Vorurteilslosigkeit. Das ist das Fünfte. Eine absolute Vorurteilslosigkeit geht so weit, dass wir alles Wissen, das wir bisher haben, einmal beiseite stellen und etwas, was uns hier begegnet, völlig aus sich selbst beurteilen. Nicht aus dem, was wir gelernt haben, nicht einmal aus dem, was wir bei Steiner gelernt haben, sondern es erleben, es beobachten, es anschauen und versuchen, im unmittelbaren Erleben drauf zu kommen, was spricht durch dieses Ereignis, durch diesen Menschen und so weiter. Ist gerade in der zwischenmenschlichen Begegnung ganz, ganz wichtig, weil jeder Mensch ein Ich ist, eine Individualität ist und als solche unverwechselbar. Das heißt, es gibt kein Handbuch, wo drinnen steht, wie ich mit dem umgehen soll. Sondern ich muss eigentlich ihm, seinem Ich, begegnen können. Und da hilft mir kein Vorwissen in Wahrheit. Das ist im Grunde eher ein Vorhang, den ich vorziehe. Sondern wirklich, wenn ich dem Ich begegnen soll, dann muss ich diese völlige Vorurteilslosigkeit haben. Das heißt nicht, dass ich deswegen nichts lernen soll. Das habe ich damit nicht gesagt. Ich meine nur, man muss es gegebenenfalls beiseite stellen können. Und beobachten Sie sich einmal selber, wie sehr wir aber fast zwangsläufig mit diesen Vorurteilen belastet sind, durch das, was wir in der Schule gelernt haben, was wir im Beruf gelernt haben. Das alles, da kommen sofort Antworten, aha, das ist so und so, das ist so und so, das wissen wir alles. Aber vielleicht ist es in dem einen Fall doch ganz anders. Dafür müssen wir offen sein. Also diese Vorurteilslosigkeit, das sind 5 Übungen, die 6. ist, diese 5 Übungen alle im Gleichgewicht zu üben. Gut, also da brauchen wir wahrscheinlich wirklich mehrere Leben dazu, bis wir dazu kommen, dass das so ganz toll funktioniert. Aber Aber wie sagt es der Lessing am Ende seiner Schrift, der die Erziehung des Menschengeschlechts war, von diesem wiederholten Erdenleben spricht? Ja, und was verliere ich denn? Ist nicht die ganze Ewigkeit mein? In diesem Sinne wollte ich Ihnen ein paar Anregungen geben dazu. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, es ist, sind so ein paar Splitter jetzt gewesen, man könnte wochenlang reden über das Ganze. Aber man muss mir immer bremsen. Und dann nimmt man auf, ja. Also gerne stehe ich zur Verfügung. Bitte. Was das Ich davon hat, ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Was das Ich, also wenn das Ich dieses schöpferische Prinzip ist, wodurch lernt ein Künstler was? Dadurch, dass er Werke schafft, dass er schöpferisch tätig wird. Dadurch entwickelt er sich weiter. Wenn er sagt, ja, ich bin ein Künstler, aber eigentlich machen mag ich nichts. Ich weiß, ich bin begabt, aber ich tue nichts. Dann wird er sich wahrscheinlich nicht weiterentwickeln. Sondern mit jedem schöpferischen Prozess, den ich angehe, wächst meine Schöpferkraft. Das Tolle des Schöpferischen ist ja, mit jedem Tun wächst es. Das Ich oder das Geistige überhaupt ist so etwas, was im Grunde sich auch der Herr nur verschenken kann. Es ist eine Quelle, aus der immer etwas strömt. Das Ich kann es im Grunde nur verschenken. Und dadurch die Welt, zuerst einmal sich selbst und dann die Welt umgestalten. Und je mehr es das tut, desto mehr Schöpferkraft entwickelt es. Also desto mehr Kraft entwickelt es. Es ist sozusagen, indem es sich verschenkt, wird es nicht ärmer, sondern reicher. Das ist das Interessante. Das ist genau das Gegenteil vom Ego. Das Ego ist nicht schöpferisch und lebt davon, was kann ich für mich rauben, im Grunde aus der Welt. Wir brauchen beides als Menschen. Also ich schimpfe gar nicht gegen den Egoismus, wir brauchen beides. Aber da das Ego nicht schöpferisch ist, kann es nur rauben. Sagt, ich brauche das, ich will das, ich muss das haben. Das Ich kann eigentlich gar nicht anders, als sich zu verschenken, weil es ist eine Quelle, aus der immer mehr sprudelt. Und je mehr sie tätig ist, diese Quelle, desto mehr beginnt sie zu fließen. Und das heißt, je mehr ich schöpferisch umgestalte in meinem Wesen, in der Welt draußen, desto mehr wachsen meine Schöpferkräfte. Also das ist das, was das Ich davon hat. Es wird dadurch immer schöpfungsmächtiger, könnte man sagen. Und wir stehen da sicher erst so ganz am winzig kleinen Anfang dessen. Ist das ungefähr beantwortet, oder?
Ja, klar. Sie haben zuerst einmal so gesprochen, dass Sie so vom Babybecken das Bewusstsein ändert.
Ja.
Also kommt das jetzt da mehr von innen oder mehr durch das, was von außen einwirkt?
Naja, es muss das, was von innen kommt, kommt dem, was von außen kommt, entgegen, sagen wir es einmal so. Und gerade an dem, wo sich das, was von innen letztlich von dem Ich kommt, das ja schon beim Kind selbst von der ersten Minute an drinnen ist, aber halt noch nicht sich seiner selbst bewusst ist, aber es beginnt aufzuwachen, je mehr es sich beginnt an der Welt zu stoßen. Daher zum Beispiel, wenn das Kind sich beginnt aufzurichten, dann fällt es wieder hin, dann tut es sich vielleicht weh. Au! Aber daran macht es auf. Das heißt, es wäre gar nicht gut, wenn man die Kinder so in Watte packt, dass sie gar nicht mehr spüren, wenn sie irgendwann einmal hinfallen. Dann werden es ganz unbewusste Menschen werden. Also man muss natürlich aufpassen, dass das nicht so gefährlich wird, aber dass sie sich ein bisschen stoßen an der Welt und vielleicht einmal ein Knie blutig hauen, das ist gar nicht so schlimm, sondern ist ein Teil des Aufwachprozesses. Und das heißt, aber es muss eben von innen was entgegenkommen. Wenn da das Ich nicht von innen entgegenkäme, dann wäre das Aufwachen auch nicht da, weil dann wäre nichts da, was aufwachen könnte.
Ja.
Und natürlich am Anfang nimmt das Kind sehr viel von der Umwelt auch auf und muss sich mit dem auseinandersetzen. Also Steiner sagt zum Beispiel in der Pädagogik, das kleine Kind ist noch ganz Sinnesorgan. Es nimmt das einfach ganz ungefiltert mit jede Kleinigkeit, die auf ihn einkommt. Das geht interessanterweise so weit, man sagt doch oft bei manchen Kindern, na, der ist dem Papa wie aus dem Gesicht geschnitten. Und sagt, na, das ist die Vererbung. Jetzt gibt es ganz interessante Untersuchungen, die hat vor Jahren einmal sogar ein Wiener Psychiater, der Psychologe oder was gemacht, so als Hobby hat er mehr begonnen damit. Und ist darauf gekommen, dass Adoptivkinder ihren Adoptiveltern genauso ähnlich schauen. Mit der gleichen Häufigkeit schauen Adoptivkinder den Adoptiveltern ähnlich. Warum? Weil sie es bis in die Physiognomie nachahmen, nämlich. Unbewusst. Und das prägt am stärksten. Also es sind gar nicht so sehr die Genetik wieder einmal, sondern es ist Nachahmung. Das kleine Kind ahmt nach, was es sieht. Es ahmt nach, so lernt es sprechen dann langsam. Es hört es, interessanterweise, wenn wir hören, sprechen wir immer leise mit. In Wahrheit, nämlich die Stimmbänder bewegen sich mit und der ganze, sogar jeder Muskel des Körpers, ganz interessant. Und da gekommen, jeder Muskel, wenn wir hören, macht sogenannte Mikrobewegungen. Die sind äußerlich gar nicht sichtbar, wir kriegen überhaupt nichts mit davon, sind ganz feine Bewegungen und charakteristisch für jeden einzelnen Laut sind ganz bestimmte Bewegungen. Dann fängt es an, nämlich da fängt es an im ganzen Organismus, das heißt, wir hören eigentlich mit dem ganzen Körper. Und dann fängt es an da, leise bei den Stimmbändern und wenn das zusammenkommt mit dem, was als Schall von außen kommt, da irgendwo, wo das zusammenstoßt, fängt an, das Bewusstsein aufzuwachen. Das ist interessant. Und das Kind lernt aber die Sprache dadurch, dass es genau diese Bewegungen zu spüren beginnt und einfach noch viel stärker spürt als ein Erwachsener. Und das macht es noch, das beginnt es zu vergrößern. Aber wir sind alle so nachahmend. Das ist halt bei uns halt der letzte Rest, der davon geblieben ist. Beim Kind ist das noch viel stärker ausgeprägt. Und trotzdem beginnt es aber dann schon langsam zu individualisieren. Das ist immer dieser Gegenprozess. Es nimmt auf, aber trotzdem ist drinnen schon das Ich, das jetzt sich irgendwo dagegen stemmt auch. Und ihm was Eigenes gibt dem Ganzen. Dass es nicht nur Abglanz wird. Und überhaupt dann, wo das Denken zu erwachen beginnt, also so auch im dritten Lebensjahr, das ist auch der Zeitpunkt, bis zu dem man sich erinnern kann, zurückerinnern kann. Also weiter runter kommt man kaum, da gehört schon eine sehr große geistige Schulung dazu, dass man da noch dahinter kommt. Dann fängt an das Ich bewusst, ich bin was anderes als die Welt, ich bin was Eigenes. Das hängt mit dem Denken zusammen. Sie sehen, Denken, Sprache ist noch was Kollektiveres in einer gewissen Weise. Weil, na klar, Sprache, wir sprechen Deutsch. Alle, die wir hier sitzen, einigermaßen. Und das heißt, wir haben nicht jeder unsere Individualsprache. Die ist noch nicht, die Sprache ist zumindest noch nicht so individualisiert, wie das Denken verbindet einerseits nämlich die ganze Menschheit, andererseits ist es aber sehr individuell. Vergleichen Sie nur die einzelnen Philosophen. Der eine schreibt so, der andere schreibt was ganz was anderes. Und ganz unverwechselbar ist das. Und mir ist oft sogar viele solche Schriften gelesen, also der erste hat gedacht, ja, der hat eigentlich vollkommen recht. Dann lese ich den zweiten, der sagt das genaue Gegenteil, der hat eigentlich auch vollkommen recht. Und der dritte noch, der sagt ganz was anderes, der hat erst recht. Wenn man nämlich das Ganze mit einer gewissen Unvoreingenommenheit studiert, das hat im Übrigen Steiner auch sehr groß getan, dann hat man ihm dann vorgeworfen, er wechselt alle 5 Minuten seine Meinung, weil er einfach über die eine Richtung positiv geschrieben hat, über die andere, weil er einfach die Menschen so nehmen wollte, wie sie sind, in ihrer individuellen Verschiedenheit. Also so hat er über den Haeckel, Ernst Haeckel, den großen Evolutionsbiologen geschrieben, positiv, der aber sehr materialistisch war. Und er hat über Nietzsche geschrieben, über alles Mögliche. Und dann hat er gesagt, nein, jetzt ist er Hegelianer, jetzt ist er Nietzscheaner oder sonst was. Gar nicht, er hat nur versucht, in ihr Denken einzudringen. Und ohne seine Vormeinung hineinzutragen. Das ist also eine große Tugend. Also Denken kann schon sehr individualisieren, trotzdem verbindet es uns mit der Menschheit. Vielleicht können wir mal die Sprache in Zukunft auch individualisieren. Wird vielleicht einmal kommen. Wir sehen zumindest seit langer, langer Zeit schon, dass die Volkssprachen einen Abbauprozess durchmachen. Und zwar nicht nur erst so die letzten 100 Jahre, sondern wenn man vergleicht die alten Sprachen, also Sanskrit oder was, das ist alles viel, viel reicher als unsere heutigen Sprachen. Das Englische zum Beispiel, das heutige moderne Englisch ist so was ganz zusammengeschrumpft. Das ist sehr praktisch für den Alltagsgebrauch. Ein paar gescheite Ausdrücke, mit denen kommt man schon durch und kann fast alles sehr präzise ausdrücken. Eine Gebrauchsanweisung in Englisch ist so kurz und man versteht sie, wenn man ein bisschen Englisch kann. In Deutsch ist dreimal so lang und man denkt sich, jetzt weiß ich aber erst nicht, wo ich anfangen soll. Weil es doch dreimal um die Ecke geht und man nicht es genau durchschaut. Im Englischen ist das ganz ausgeholzt, ganz nüchtern, ganz klar und präzise. Aber die Sprache ist sehr verarmt. Das ist nicht mehr zu vergleichen mit einem Englisch-Shakespeare oder so. Ich meine, ein durchschnittlicher Engländer oder gar ein durchschnittlicher Amerikaner versteht einen Shakespeare nicht mehr in Wahrheit. Also, aber vielleicht wird sich die Sprache auch einmal individualisieren. Die Frage, wie kann dann der andere den Menschen verstehen?
Der muss heute schon verstehen.
Ja, genau. Ja, aber wenn wir wirklich so das Ich des anderen Menschen wahrnehmen können, so unvoreingenommen, wenn wir mitleben können mit dem, was bei ihm schöpferisch herauskommt, wenn wir das in uns nachschöpferisch nachvollziehen können, dann kommen wir vielleicht einmal dorthin. Ja, das ist also eine Anregung einmal.
Also den Begriff Individualität mit einer gewissen Verbundenheit.
Ja.
Vom Namen her schon.
Ja, also in der Individualität, also es ist ja interessant, es ist überhaupt ein interessanter Begriff, weil es ist derselbe Begriff wie der Begriff Atomos, Atom. Atomos heißt das Unteilbare auf Griechisch. Individuum heißt das Unteilbare auf Lateinisch. Und das ist nämlich interessant, weil diese Atomtheorie und das alles nämlich durchaus mit dem wachsenden Individualismus sehr stark zusammenhängt, auch eine Randbemerkung. Aber es hat also einmal diese Individualität dadurch etwas Ganzheitliches, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, alles, was schöpferisch aus der Individualität fließt, hängt letztlich mit der Ganzheit zusammen. Und das ist eben genau der Unterschied zwischen dem Ego. Das Ego grenzt sich eigentlich ab. Das Ich als schöpferische Quelle verbindet sich eigentlich mit dem Ganzen und findet auch diese Verbindung. Und das heißt daher, wenn Menschen wirklich aus ihrem Ich heraus schöpferisch tätig sind, gibt es im Grunde, oder gäbe es, sagen wir es lieber sehr vorsichtig so, gäbe es auch kein Missverständnis zwischen den Menschen. Was die Menschen trennt, ist ihr Ego. Der eine hat das Ego, ich will nur das haben und du störst mich mit deiner Musik, ich kann die Trompeten schon immer hören, ich will lieber Geige spielen, da hat er gesagt, geht das Gewinsel auf der Geige, das geht mir am Nerv. Da geraten sie aneinander. Was aus dem Ich schöpferisch kommt, hat dieses Verbinden. Das sucht eigentlich immer diese Verbindung mit der Welt. Es ist auf einer anderen Ebene genommen, ist es die Kraft der Liebe, die dahinter steckt. Das sich verbinden wollen, das sich verbinden müssen eigentlich, den Willen, sich wieder zu verbinden mit der Welt. Wir haben es durchs Ego, haben wir uns abgesondert von der Welt. Durch das Ich und durch das Prinzip der Liebe, das eigentlich darin waltet, verbinden wir uns wieder mit der ganzen Welt. Steiner hat schon in seiner Philosophie der Freiheit, das ist eines sein zentrales philosophisches Werk, das er noch lange geschrieben hat, bevor von der Anthroposophie eine Rede war, da spricht er von einem ethischen Individualismus, der entwickelt werden soll für die Zukunft. Das heißt, es genügt eigentlich, sagt er, für unsere Zeit nicht mehr, wenn wir uns wie in der Vergangenheit an fix vorgegebene Regeln halten, also irgendwelche Gebote einhalten, die sind zwar nicht aufgehoben, aber sie reichen nicht. Wir müssen eigentlich schöpferisch aus unserem Ich heraus moralisch handeln lernen. Wir müssen entwickeln sowas wie moralische Intuition. Und weil fixe Regeln passen eigentlich nur für eine Gemeinschaft, weil ich im Grunde nicht Individuen habe, sondern ein Kollektiv habe. Dann passt es sehr gut. Im Kollektiv funktioniert alles nach den gleichen Regeln. Wenn ich das heute streng anwenden will, weiß ich nicht, wie man es im Bolschewismus versucht hat, dann ist das grässlich im Grunde. Das funktioniert nicht. Und gerade die Bolschewisten wollten ja gerade gegen das Individuelle ganz stark kämpfen, zu einem Kollektivismus zurück. Der passt aber für die heutige Zeit nicht mehr. Aber das heißt, wir müssen einen Weg finden, dass jeder schöpferisch mit dem anderen Menschen, mit dem er zu tun hat, im Moment der Begegnung eigentlich findet, wie muss ich mit dem umgehen, dass es moralisch ist sozusagen. Keine fertigen Erledigungen mehr. Und daher kann man der Jugend heute kaum mehr mit lauter fertigen Regeln kommen. Sagt, du musst dieses und du musst jenes und das, dann pfeifen sie drauf. Weil sie eigentlich unbewusst spüren, sie müssen den eigenen Zugang finden. Und ein anderer Mensch wird in der gleichen Situation vielleicht anders reagieren und es ist trotzdem richtig. Es gibt nicht nur eine Möglichkeit, das Richtige zu tun, sondern es gibt so viele Möglichkeiten, als es Menschen gibt. Und jeder hat andere Möglichkeiten, weil er andere Schöpferkräfte hat, dem anderen dadurch etwas anderes geben kann. Was der Zweite vielleicht nicht kann. Ich kann was geben, was ein anderer nicht geben kann und umgekehrt. Und es hat keinen Sinn, wenn ich ihm versuche, was zu geben, was ich gar nicht schöpferisch hervorbringen kann. Also das heißt, es wird für die Zukunft immer wichtiger werden, dieser individuelle Weg, denke ich. Und das gibt aber auch Mut für die Zukunft, finde ich, in gewisser Weise. Man hört oft so weit, was kann der Einzelne schon tun? Es ist alles so schrecklich und so viel Missstände gibt es in der Welt, was kann der Einzelne schon tun? Also ich behaupte ganz stark, nur der Einzelne kann was tun. Und er kann in jedem Fall in seinem Umfeld was tun. Und auf das kommt es an, meiner Meinung nach. Und wir brauchen nicht natürlich den Ehrgeiz haben, weil ich jetzt was tun muss, morgen die ganze Welt anders sein. Das wird es wahrscheinlich nicht spielen, aber wenn genug Menschen in ihrem Umfeld, aus ihren Möglichkeiten, aus ihren Fähigkeiten was tun, dann wird sich letztlich die ganze Welt ändern. Und das brauchen wir uns dann nicht mehr kümmern. Das wird passieren. Aber selber hier kann ich etwas tun, ist meine Meinung zumindest.
Ist das das Unsterbliche?
Das ist mit Sicherheit das Unsterbliche im Menschen, ja. Ja, gerade das, also überhaupt, was er sich schöpferisch erarbeitet, natürlich ganz besonders das Moralische, das er sich erarbeitet. Wobei das gar nicht mehr trennen würde, weil was schöpferisch aus dem Geistigen, aus dem Ich kommt, ist zugleich immer moralisch. Das heißt, weil es nämlich sich ins Ganze einfügt, eingliedert, die Verbindung zum Ganzen immer sucht und immer findet eigentlich. Unmoralisch kann das Ego sein, weil es sich was herausreißen will für sich und dadurch das Ganze stört irgendwo und den anderen was wegnimmt. Das Ich gibt eigentlich, bereichert die Welt. So, in etwa würde ich das sagen.
Warum ist diese Menschheitsentwicklung so extrem unterschiedlich, wenn man die ganze Welt anschaut?
Ja. Es hat sehr, 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 sehr viele unterschiedliche Facetten, aber das macht halt den Reichtum des Menschseins aus. Man muss auch denken, je weiter die Menschheitsgeschichte vorangeschritten ist, gibt es, und das meine ich aber jetzt nicht abwertend, es gibt Völker oder Menschen, die halt noch nicht so weit in den Individualismus gegangen sind, die noch mehr im kollektiven Sinn. Es gibt welche, die im Individualismus schon sehr weit vorne sind. Es ist ganz unterschiedlich. Aber gerade dadurch kann jeder Mensch, egal wie weit er ist, letztlich irgendwo seinen Platz in der Welt finden. Ich meine, vielleicht ist sogar das, was uns zu einer Geburt herunterführt hat, da oder dort, wo ich ein geeignetes Umfeld finde für meine Möglichkeiten. Einer, der sehr, sehr weit entwickelt ist bezüglich des Individualismus, braucht andere Möglichkeiten als einer, der erst ganz am Anfang sozusagen ist vielleicht. Und dadurch brauchen wir auch diese unterschiedlichen Milieus. Und das wird eine Zeit lang also sicher stärker, weil je länger die Menschheitsgeschichte ist. Da gibt es welche, die noch ganz nahe dem Urzustand sind, welche, die schon weit in die Zukunft sind. Das differenziert sich irgendwo. Aber jeder Einzelne kann etwas geben und trägt etwas bei und daher ist der kleinste Negerstamm oder sonstige Neger, darf man nicht mehr sagen, weiß. Sie haben nichts gehört, ist unverzichtbar im Grunde für das Ganze. Wenn das fällt, fällt ein kleiner Beitrag. Aber jeder kleine Beitrag ist eigentlich wichtig und fehlt. Und was ein Mensch nicht einbringt, in die gesamte Entwicklung, das ist nicht da. Das kann auch kein anderer Mensch ergänzen, in Wahrheit. Weil jeder letztlich eine Individualität wird. Das heißt, was der Einzelne versäumt, fehlt letztlich im Ganzen. Damit haben wir eine große Aufgabe.
Wie kommt man darauf, dass Tiere kein Ich haben? Wie kann man das beweisen?
Wie kann man das beweisen? Beweis ist eine schwierige Frage. Aber es wird ein Tier, Sie werden bei einem Tier nicht finden, dass ein Tier sich aus eigener Kraft weiterbildet und weiterentwickelt. Ich kann stressieren, ich kann arbeiten mit ihm. Aber ein Tier wird nicht aus eigenem Entschluss sozusagen sagen, so, ich will jetzt nicht mehr der primitive Affe, nicht einmal beim Affen funktioniert das, der primitive Affe sein, sondern ich will jetzt Maler werden. Man kennt ja Affen, die auch malen oder so. Aber die sind nie von selber auf die Idee gekommen, das Malen. Vielleicht haben sie zufällig einen Pinsel wohl erwischt, aber es wird kein Affe sagen, aha, das war jetzt spannend, das muss ich weiter, ich bin eigentlich der geborene Rimpaner. Das ist der feine Unterschied beim Menschen. Also Tiere sind schon sehr wohl auch sozusagen bildungsfähig, erziehungsfähig bis zu einem gewissen Grad, aber nicht selbsterziehungsfähig. Also das, was das Ich beim Menschen ausmacht, die Individualität ausmacht, ist diese Selbsterziehungsfähigkeit. Das ist der kleine Unterschied.
Aber das ist ja die subjektive Wahrnehmung aus der Wahrnehmung des Menschen.
Naja, das mag schon sein, aber ich sage ja damit nicht zum Beispiel, dass das Tier also kein Bewusstsein hätte, oder ich sage auch nicht, dass es nicht so etwas wie Seele hätte. Also ein Tier erlebt sehr wohl etwas, aber es ist einfach viel mehr ins Kollektiv eingebunden als der Mensch auch, in seinem ganzen Erleben und in seinen Fähigkeiten auch. Beim Menschen ist bis ins Körperliche hinein das Auffällige ja das, dass es gegenüber allen Tieren im Grunde ein Grewegerl ist. Jetzt sage ich das auf Wienerisch. Alle Tiere, wissen Sie, was ein Grewegerl ist? ein kümmerliches Wesen. Nämlich gerade was das Körperliche betrifft. Alle Tiere sind einseitig schon durch ihre Körperstruktur für bestimmte Dinge ganz besonders befähigt. Und, weiß ich nicht, die Biber, die einen Bau machen können, wunderbar. Aber was anderes können sie, sie können nicht sagen, ich bin jetzt der Biber-Architekt, ich baue jetzt aber ein futuristisches Haus, das ganz anders ausschaut. Weil mir gefallen diese Biberbauten nicht mehr. Das wird nicht funktionieren beim Biber. Wir als Menschen kennen eigentlich im Grunde am Anfang einmal fast gar nichts. Und wir müssen langsam es einmal lernen durch Nachahmung von anderen Menschen. Wenn wir diese Umgebung nicht haben, ist es sehr schwer, dass wir unser Ich wirklich entfalten. Selbst die aufrechte Kraft passiert nicht von selber. Und dann dauert es also wirklich lange, lange Jahre, bis zur Großjährigkeit irgendwo, wo wir so richtig langsam anfangen können, aus unserem Ich heraus Verantwortung für uns selbst zu übernehmen. Und dann wirklich ganz individuell zu entscheiden, wie eben mein Biberbau oder mein anderer Bau konstruiere. Also das meine ich mit dem Unterschied. Ist das verständlich, zumindest was ich damit ausdrücken will?
Wenn Sie mir schon, aber wenn es bei den Menschen auch diese Differenzen gibt mit der Entwicklungsphase, dann kann es ja sein, dass das Tier in einer Vorphase sich befindet.
Das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage. Ob jetzt Tiere, die wir vielleicht heute finden, sich so weiterentwickeln, dass sie dann also auch diese Individualität entwickeln. Also Steiner schildert es umgekehrt. Er sagt eigentlich, die Tiere sind Wesen, die, sagen wir mal so, auf dem Weg der Menschheitsentwicklung irgendwo einmal stehen geblieben sind. Sie sind eigentlich diesen Weg eine Zeit lang mitgegangen und dann stehen geblieben. Manche sehr früh, manche später.
Opfer gebracht
im Grunde, ja. Ich meine, das ist letztlich etwas, was in der Bibel im Neuen Testament eher irgendwo ausgedrückt wird. Also, dass der Herr auch die Kreatur sozusagen hart der Annahme an Kindesstatt, wie es so schön heißt, also dass wir eigentlich diesen Tieren etwas schulden auch und überhaupt der ganzen Natur, nicht nur den Tieren, sondern der ganzen Natur etwas schulden, weil sie gewissermaßen uns den Weg bereitet haben, mitbereitet haben, den Boden bereitet haben, auf dem wir als Ich-Wesen hinaufschreiten konnten. Aber wir könnten das nicht, wenn es nicht die festen Steine, die Erde gäbe, also die Mineralien, wenn es nicht die Pflanzen gäbe, wenn es nicht die Tiere gäbe. Dann hätten wir uns als Menschen sicher nicht entwickeln können. Und bis zu einem gewissen Grad, und wir tun das heute noch immer sehr stark, entwickeln wir uns auf ihre Kosten. Und das heißt, wir gehen damit eigentlich eine große Schuld ein, die wir vielleicht in irgendeiner Form einmal zurückzahlen sollten. Das ist die große Frage. Und wir geben dem Tier natürlich zum Beispiel auch was, wenn wir es richtig behandeln, also wenn man sagt, naja, Tiere, am besten sind sie in der Naturumgebung und Natur belassen, alles, aber die Beziehung zwischen Mensch und Tier hilft dem Tier schon auch etwas, kann ihm helfen. Also zum Beispiel der Reiter mit seinem Pferd, das ist eine ganz besondere Beziehung und das Pferd wird dadurch im Grunde auf in gewisser Weise auf eine höhere Ebene gehoben und es werden ihm neue Chancen gegeben, die es in der Natur so nicht hat. Man muss es halt richtig behandeln. Das kommt dazu. Also das ist natürlich sehr subtil, diese Dinge. Also das ist wieder ein Riesenthema.
Also kann man sagen, in der Natur nicht die Möglichkeit zu entscheiden, darfst du nur Regeln zu tun, was der Mensch schon hat. Das ist ja unterschiedlich. Die Natur und der Menschen.
Ja. Also es gibt so ein schönes Buch von einem Anthroposophen, das heißt, Tiere sind, was Menschen haben. Der Mensch ist ein Wesen, das rein körperlich von seinen Fähigkeiten am Anfang sehr wenig hat. Bei den Tieren ist es so, dass in seinen Organen schon sein ganzes Repertoire zum größten Teil darin fest veranlagt ist. Bei Menschen ist eben fast alles zurückgenommen. Man sieht das sogar in der Embryonalentwicklung. Das ist ganz interessant, wenn man sich ein Schimpansenbaby oder ein Schimpansenembryo anschaut, dann ist er noch ganz menschenähnlich. Und wenn er älter wird, dann kommt das Kiefer davor, dann wird die ganze Gestalt immer mehr entfernt sich vom Menschen. Das heißt, im Embryonalzustand sind die Tiere dem Menschenembryo viel, viel ähnlicher. Und beim Tier geht aber die Entwicklung dann mehr stärker in das körperlich Schwere hinein. Beim Menschen bleibt sie näher, das ganze Leben lang näher diesem Embryonalzustand. Und gerade dadurch ist der Mensch zwar körperlich zu sehr wenig befähigt, aber er kann das durch seine bewusste Geistestätigkeit ausgleichen bis zu einem gewissen Grad. Und das kann das Tier eben nur in einem sehr beschränkten Grade. Ich weiß, selbst die Intelligenzleistung von Schimpansen oder Gorillas ist noch im Vergleich zu dem, was der Mensch hervorbringen kann, äonenweit entfernt. Und, oder auch was Delfine oder so. Delfine haben zum Beispiel ein sehr ausgeklügeltes Sprachsystem oder Gesangssystem, wenn man so will, aber sie haben keine Lautsprache. Kein Tier hat eine Lautsprache, keine wirklich artikulierte. Oder wenn welche, die nur durch Nachahmung kommen, wie die Papageien oder was, die tun ja nicht ihre eigenen Gedanken ausdrücken damit, sondern sie können ein paar Laute nachmachen. Aber Tiere können das nicht, die haben ein sehr beschränktes Repertoire. Wir haben durch unsere artikulierte Lautsprache ein unendliches Repertoire. Wir können Bibliotheken vollfüllen sozusagen mit dem, was Menschen gesprochen haben. Tiere haben, weiß nicht, 2000, 3000 verschiedene Gesänge bei den Wahlen in etwa und aus. Sie können sie niemals kombinieren zu neuen Lauten, sondern sie haben das, was da ist. Sie können es nicht schöpferisch weiterentwickeln. Die Menschheit konnte es. Einmal als Ganzes, als Kollektive, als Volkssprache daher, vielleicht einmal Individualsprache. Die Zeit läuft, gell?
Ja,
ich bin so dran. Gerne. Ich halte es aus. Bitte.
Mich würde noch interessieren, was Sie dazu sagen können, wenn Kinder andere Wesenheiten sehen können.
Naja, es ist so, dass dass Kinder, also namentlich kleine Kinder, die noch nicht dieses wache Bewusstsein nach außen entwickelt haben, klarerweise, dass die sehr vieles von dem noch sehen in so einem traumartigen Bewusstsein, was zum Beispiel Tiere auch in ihrer Form erleben können, was früher Menschen bis in ein hohes Lebensalter erleben konnten, nämlich geistige Wesenheiten. Das heißt, da kommen wir in die Richtung dessen, wo dieses, ja, von diesem Weltendenken gesprochen, hinter dem aber eigentlich Wesenheiten in Wahrheit stehen, die das denken. Nur Wesenheiten darf man sich nicht so mit einem Körper vorstellen wie wir. Das ist halt nur eine Möglichkeit, wie es geistige Wesenheiten geben kann. Und die in so Art Traumbildern sehen Kinder sehr häufig noch. Und darum sprechen sie die Märchen und dergleichen so an, weil im Grunde dort von solchen Erlebnissen geschildert wird. Also richtige Märchen sind nicht irgendein Fantasieprodukt, das ausgedacht ist aus dem Kopf, sondern da stecken in Wahrheit Erlebnisse von solchen geistigen Wesenheiten dahinter. Und Kinder erleben das in Wahrheit noch, manche zumindest.
Diese Empfehlung, wenn da Angst gekoppelt ist?
Das macht eigentlich gar nichts. Im Gegenteil, Kinder brauchen sogar in den Märchen zum Beispiel, wenn man
Angst
bei den Märchen.
Dass
sie Angst haben vor den Wesen. Oder? Ja, das kann natürlich auch sein, sicher. Es gibt positive, wenn man so will, und es gibt dann negative. Also
ich habe zuerst einmal, ich bin jetzt gerade konfrontiert mit meiner Enkeltochter.
Ja.
Sie fürchtet sich unendlich, ja.
Ja.
Und zuerst habe ich geglaubt, sie sind Verstorbene, ja. Und
ja.
Jetzt hat sie aber, dann haben wir angefangen zu reden drüber, und ich nehme das zur Kenntnis, es ist für sie real, ja.
Ja.
Wir schicken die teilweise hinaus, dann gehen sie hinaus, sie kommen aber wieder herein, und dann beschreibt sie die aber auch, die einen als Könige, die anderen haben Flügel, die nächsten haben eine Sonne.
Ja.
Aber sie fürchtet sich vor allem.
Vor allem.
Ja. Mhm. Aber es ist vielleicht auch neu jetzt, oder irgendwas neue Wesen dazu gekommen. Keine Ahnung.
Das mag sein, ja.
Wie alt ist sie denn? Sie ist erst 5.
Mhm. Es mag sein, dass da neue Wesen dazu gekommen sind. Ich meine, sie erleben viele Kräfte von dem natürlich, was in der Umgebung da ist, auch, oder auch in ihnen selber da ist. Es sind ja auch Wesenheiten in uns in Wahrheit wirksam. Weil wenn ich sage, dieses Weltendenken wirkt in uns, dann sind es auch in uns im Grunde Wesenheiten. Steiner nennt das denn die Elementarwesen, die auch in unserem ganzen Organismus wirken, die in der Natur wirken. Also wir sind gar nicht so allein bei uns zu Hause, wie wir glauben vielleicht. Und so etwas kann man schwer erleben. Das müsste man wirklich genau mit dem Kind sich anschauen. Also das kann sehr, sehr unterschiedliche Ursachen haben. Also es kann etwas sein, was mit ihr selber zu tun hat. Also das heißt, irgendwelche Kräfte, die in ihr wirken, die sie in diesen Bildern sieht. Es kann aber auch was aus der Umgebung sein. Also was da drinnen wirkt, was sie irritiert.
Haben Sie Empfehlung? Wie lange geht denn das schon? So konkret jetzt eigentlich sie hat Lungenentzündung gehabt, nur ihre hohe Fieber gehabt, sie ist eigentlich wieder gesund und sie hat leider ein Antibiotikum gekriegt, was sie jetzt noch nie gekriegt gehabt hat.
Und damit hat es begonnen, oder?
Bitte, ist keine Ahnung, entgiften bitte.
Ja.
Das ist ganz banal.
Ja, dann sind es also mit Sicherheit eben welche von diesen Kräften, die mit der Erkrankung zu tun haben. Das heißt, es könnte sein, dass wenn diese Nachwirkungen der Erkrankung abgingen, dass das auch wieder zurückgeht. Das müsste man verfolgen. Also ob das schwächer wird, ob sich das dämpft, gerade mit Erkrankungen, Lunge und solche Dinge, da kommt man sehr leicht dazu, solche Bilder zu sehen. Ich meine, wie es so schön ist, es gibt auch dieses schöne Gedicht von Goethe, der Erlkönig, Sie kennen das, wer reitet so spät auf Nacht und Wind. Da sieht der Knabe im Fieberwahn, der hat sicher nämlich eine schwere Lungenentzündung bereits, und der sieht also im Fieberwahn diese Wesenheiten, die da sind, die erlebt er ganz real. Und also gerade Lungenerkrankungen oder irgendwas, was damit zu tun hat, das führt sehr leicht zu bildhaften Erlebnissen. Und das sollte dann, wenn das ausgeheilt ist, wieder zurückgehen.
Also ich möchte jetzt gar nicht bewerten, weil ich mir denke, vielleicht ist es auch was, was sie auch nützen kann.
Ja, ja, natürlich.
Dass das normal ist, ja.
Also an sich ist es durchaus nicht selten, dass Kinder sowas grundsätzlich erleben. Nur gerade dieses bedrohliche Element kann damit vor allem zusammenhängen.
Ja, wobei es ist schön beschreibt, dass man ausschaut wie Könige und so, und denkt man, okay.
Sagt nicht unbedingt was. Es ist oft so, gerade negative Kräfte können sie oft in sehr schöne Bilder kleiden. Das ist sehr typisch. Also, das ist nicht immer so, was ganz dämonisch da reinschaut. Das ist meistens gar nicht so schlimm, als die so schön strahlend erscheinen. Das ist heikel, sagen wir mal so. Aber das kann ich einfach nicht allgemein beantworten. Das gibt so viele Möglichkeiten. Das müsste man anschauen. Aber ich vermute, dass das Bedrohliche wirklich in dem Fall mit der Erkrankung zusammenhängt. Und dass das dann wieder in einfach angenehme Erlebnisse übergehen müsste mit der Zeit. In der Regel dann so mit 6, 7 wird das sowieso ziemlich verschwinden. Bei den meisten Kindern. Spätestens.
Aber könnte man ihr nicht einen Schutzspruch geben?
Ja, könnt ihr euch dann vielleicht austauschen. Mhm.
Dass es einen Schutzspruch gibt. Mhm. Dass sie, wenn die Angst sehr groß wird, dass sie sich schützen kann. Da gibt ja der Rudolf Steiner einige Sachen. Mhm. Wir nachher mal schauen. Es gibt Schutzsprüche, dass man den gibt vielleicht.
Mhm. Ja, ich glaube, jetzt ist die Zeit vorangeschritten. Wir danken Ihnen recht herzlich. Das war wieder sehr, sehr ein wunderbarer Vortrag mit sehr viel wieder Aspekten und ich glaube, es war auch verständlich für jemanden, der noch nicht so studiert hat, den Rudolf Steiner oder eben diese Dinge. Wir danken Ihnen sehr.
Gerne.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Mitgehen.
Dafür danke ich auch.
Und ich wünsche Ihnen alle ein gutes Heimkommen. Wenn Sie vielleicht das noch nicht gesehen haben, wir haben einige Vorträge noch im Frühling vor.